Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Playtogether Podcasts und ich begrüße bei mir in der Runde heute den Robert. Grüß dich, Robert.
Hallo.
Und ich bin's, der Timo. Ja, Robert, wir müssen reden. Und zwar über Control von Remedy.
Ja, das ist okay. Ja,
ist okay, genau. Ich habe auch gerade so ein bisschen so ein Déjà-vu. Gedanklich bin ich gerade im Jahr 2016 und wir haben einen Game Talk zu Quantum Break gemacht, wir beide. Mm. Und hatten da auch einen Gast eingeladen, der dann ganz kurzfristig absagen musste. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer das war. Und wir haben uns das dann kurzfristig entschlossen, die Episode dann zu zweit zu machen. Und heute genau das Gleiche. Der Carsten musste sich leider aus Krankheitsgründen heute verabschieden. Und ja, deswegen
sind wir wieder zu zweit. Über gewisse körperliche Vorgänge verloren.
Ja, schade. Also Carsten, gute Besserung an dieser Stelle. Ja. Wir hoffen, wir schaffen das dieses Jahr noch, eine Episode dann in voller Besetzung zu machen. Naja, wir wollen jetzt hier, also wir schieben diese Episode nun schon eine ganze Weile vor uns her und wollen das jetzt nicht nochmal verzögern. Deswegen, ich denke mal, wir kriegen das auch zu zweit ganz gut hin, über Control zu sprechen. Du hast, also heute ist der Moment 24. November 2019. Mhm. Control ist bereits im August erschienen, so eine Woche nach der Gamescom. Warum hast du es dir geholt und wie schnell hast du es dann gespielt?
Ich habe das, also an sich, ich hole eigentlich alle Remedy-Spiele, von daher ist es nicht so spannend. Sehr gut. Also ich
okay.
du hattest das auf der Gamescom gespielt und gesagt, das wäre so toll und dein Highlight und so. Ja. Das hat natürlich ein bisschen bestätigt, aber trotzdem, also da ich Alan Wake so gern mochte und Quantum Break fand ich ja auch ganz gut, wobei in unser Game Talk damals kann man hören, also so ein paar Probleme hatte ich mit Bosskämpfen, also vor allem mit dem letzten Boss, als ich auf der höchsten Schwierigkeit gespielt habe. Da habe ich ja geflucht ohne Ende. Aber ansonsten, ich finde deren Spiele ja richtig gut. Von daher war das für mich so klar, also dass ich das auf kurz oder lang hole. Und ich habe es dann tatsächlich vorbestellt, digital auf der PS4. Na, da bekommt man immer irgendeinen Anzug oder so extra für, den man einmal anzieht und sagt, okay, schön, dafür habe ich mehr Geld ausgegeben. Ja, und dann habe ich das wahrscheinlich, also es waren 2 Wochen, wo ich dann abends immer ein paar Stunden gespielt habe. Direkt nach Release dann, ne? Also das heißt, ja, eine Weile her ist es, dass ich das Spiel gespielt habe.
Ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich im Sommer 2019 so aus meinem Gaming-Sabbatical, nenne ich es jetzt mal, erwacht bin und dann auf der Gamescom tatsächlich dann dieses Control kennengelernt habe und ich weiß nicht, habt ihr sicherlich dann auch die Gamescom-Episode gehört, da habe ich ja auch drüber berichtet, wenn ich jetzt im Nachhinein so drüber nachdenke, ist es auch das, was am krassesten hängen geblieben ist. Also ich könnte jetzt nicht mehr aufzählen, was ich dort alles noch gesehen habe, aber Control ist definitiv hängen geblieben. Und ich habe es dann halt auch, also nicht nur hier im Podcast empfohlen, sondern natürlich auch euch dann nochmal separat im Redaktionschat. Carsten hat es dann gekauft, du hast es dir gleich gekauft. Ihr habt es mir beide dann nochmal bestätigt, dass es wirklich ein gutes Spiel ist. Ja, bei mir hat es dann halt noch ein bisschen gedauert, bis ich es dann tatsächlich spielen konnte, weil ich habe es dann vorbestellt bei Amazon UK. Da gab es dann noch eine Audio-CD dazu, die ich, ja, die auch ganz nett ist. Und
was ist da drauf?
Ah, das ist der Soundtrack drauf, inklusive des, dieses Rocksongs, der nachher im Labyrinth gespielt wird. Mhm. Also ist auf jeden Fall ganz cool, kann man sich mal anhören. Ist aber ein bisschen verwirrend, wenn man den Soundtrack hört, ohne das Spiel gespielt zu haben, weil man das alles gar nicht zuordnen kann, was man da eigentlich hört. Und das finde ich immer nett, dann hinterher nochmal in den Soundtrack reinzuhören und dann vielleicht auch den anderen Song dann irgendwie zuordnen zu können. Also ich habe auch von diversen Nintendo-Spielen Audio-CDs, also zum Beispiel Twilight Princess. Und da schreibt Nintendo dann ganz deutlich drauf, hör dir das erst an, wenn du das Spiel tatsächlich gespielt hast, weil sonst könnte das sogar ein Spoiler sein. Mhm. Ja, bei Control-Soundtrack ist es tatsächlich auch so, dass da Lieder drauf sind, wo man denkt, so, ist das wirklich im Spiel? Ja, ist es. Mhm. Nee, aber ich musste mir dann tatsächlich, beziehungsweise musste nicht, aber ich habe es getan. Ich habe mir erstmal eine neue Konsole bestellt. Nämlich eine Xbox One X, weil mir aus diversen Quellen, unter anderem auch von Carsten, bestätigt wurde, dass das Spiel auf der Xbox One ziemlich leidlich läuft. Ich wollte mir dann aus Spoilergründen aber auch keine Videos angucken, wo dann irgendwo auch bestätigt wird, wie scheiße das dann auf diesen Konsolen läuft. Und dann ergab es sich, dass Saturn hier irgendwie so eine Mehrwertsteueraktion hatte, 16% oder 15%, was sind das da, Rabatt, die man da bekommt, habe ich dann auf die Gears 5 bemalte Xbox One X dann bekommen und ja, das hat sich dann ein bisschen verzögert, bis das Ding dann auch geliefert werden konnte und dann habe ich irgendwann gegen Mitte, Ende September dann erst mit dem Spiel angefangen. Und ja, dann irgendwie, keine Ahnung, ich habe einen Monat insgesamt dann gesessen und das gespielt. Mm. Also ein bisschen längerer Zeitraum.
Ja. Ja, ich habe bezweifelt, ob du das durchziehst. Ja. 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 Aber nein. Tatsächlich, ja. Also die Leistung der Konsolen, ne, also Xbox One ist am schlechtesten, ne?
Also ich sag mal so, ich bereue die Entscheidung nicht, weil ich mir jetzt hinterher nochmal angeschaut habe, wie die Performance denn tatsächlich ist. Ja. Und empfehle nur das Video von Digital Foundry, die das ganz gut auf den Punkt gebracht haben. Und das ist teilweise echt erschreckend.
Ja.
Ja.
Ja. Ich meine, ich denke, es ist einfach teilweise so, dass die Spiele nicht mehr optimiert sind für ES-RAM, was nur die One hat, so dass auf PS4 die normale halt ein bisschen besser läuft. Und dann halt Pro und dann halt Xbox One X meistens.
Ja. Wobei in diesem Fall sich die PS4 Pro und die Xbox One X eigentlich nicht viel tun. Also beide haben Stärken, wo die andere Schwächen hat. Und die perfekte Fassung gibt es vielleicht nur auf dem PC, aber im PC steht bei mir nicht. Möchte ich auch nicht haben. Und ich habe jetzt mit der Version eigentlich technisch überhaupt gar keine Probleme gehabt. Ganz im Gegenteil. Ich war sogar sehr angetan von dem, was ich da gesehen habe. So optisch zieht das Spiel eigentlich ganz gut. Jetzt zumindest von der visuellen Darstellung. Also da habe ich auf jeden Fall nichts zu meckern. Und ja, also auf der normalen Xbox hätte ich teilweise irgendwie 12 Frames dann nur noch gehabt in Kampfsequenzen. Das kann ich mir tatsächlich nicht mehr vorstellen, weil da fehlt mir dann auch irgendwie so ein bisschen die Kontrolle über das Geschehen, wenn das Ganze nur noch so eine Ruckelpartie ist.
Ja, ist wirklich ein bisschen suboptimal, muss ich sagen.
Ja.
Also Control war eins der Spiele jetzt, wo man merkt, ja, wir stoßen da ein bisschen an die Grenze bei den ersten. Also vor allen Dingen bei der ersten Xbox One.
Ja.
Ich habe ja auch keine Xbox One mehr. Ich habe meine ursprüngliche eingetauscht von Xbox One X im März, April. Von daher konnte ich das auch nicht testen.
Ich habe es dann auch nicht getestet. Ich habe meine alte Konsole dann an meinen Bruder verschenkt.
Okay.
Der jetzt da irgendwie Gears of War zockt, glaube ich.
Okay.
Ja.
Aber ich finde, auch so bei anderen Spielen, Halo Wars oder so, merkt man einfach, dass die Auflösung höher ist. Auch sogar bei einem Full-HD-Fernseher, wie ich habe, merkt man einfach, dass es ein bisschen besser ist.
Genau, also ich habe jetzt auch auf einem Full-HD-Bildschirm gespielt, auf einem 40-Zoll-Gerät. Mhm. Aber ich musste, also ich habe eigentlich eine Couch, die ein bisschen zu weit weg steht vom Fernseher. Also zum Filme schauen ist das völlig in Ordnung. Aber zum Zocken habe ich jetzt bei Control auch das Problem gehabt, dass ich da einfach die ganzen Dokumente nicht lesen konnte vom Sofa aus. Dann habe ich mir immer so einen Sessel, also das mache ich sowieso dann meistens, wenn ich irgendwie abends was spiele, dann stelle ich mir so einen Ikea, wie heißen diese, Böhrang-Sessel, glaube ich, dann einen davor vom Fernseher und habe es dann auch ein bisschen gemütlicher. Und den musste ich ganz schön dicht vor den TV stellen, damit ich diese Dokumente lesen konnte, weil die Schrift einfach so klein ist. Und das ist eine Seuche der aktuellen Generation, muss ich sagen. Das finde ich sehr, sehr schade.
Ja, immer ich sitze halt sehr nah dran, deswegen.
Ja.
Ja.
Also vielleicht ist auch einfach, sitzen die Entwickler einfach alle so vor ihrem Monitor und programmieren das Spiel und denken da einfach gar nicht drüber nach, dass man vielleicht die Schriftgröße ein bisschen vergrößern könnte.
Ja, ich meine, die spielen alle auf PC-Monitoren, das stimmt. Ja, und Controller tatsächlich, also man kann sehr viel lesen, wenn man möchte.
Mhm, man kann sehr viel lesen, genau. Ja, ja, ich habe jetzt vorletzte Woche den Carsten auch besucht und wir haben dann zusammen die Gears 5-Kampagne gespielt, zum großen Teil. Wir sind leider nicht fertig geworden, im Splitscreen. Und da ist es auch so, dass die ganzen Einblendungen, Erklärungen, wie man Waffen benutzt etc., dann einfach auf die Splitscreen-Größe nochmal runtergeschrumpft werden und man einfach gar nichts mehr lesen kann, selbst wenn man mit einer Lupe an den Fernseher rangeht, wo dann einfach die Auflösung nicht mehr reicht, um den Text darzustellen. Und das finde ich dann tatsächlich schon ein bisschen skandalös.
Ja.
Ja, schade.
Ja, ja, also irgendwie ist da ein bisschen was zu optimieren. Generell mit Textdarstellung. Und vielleicht ist es auch ein Symptom davon, dass wieder mehr Auflösungen im Spiel sind. Ich weiß es nicht.
Ja, oder dass einfach die Durchschnitts-TV-Größe jetzt in den letzten beiden Jahren alleine so viel größer geworden ist, sodass jetzt keine Ahnung, was der Durchschnitt ist, jetzt irgendwie 49 oder 55 schon.
55 wahrscheinlich, oder?
Dass die Entwickler einfach davon ausgehen können, okay, die meisten werden wir damit erreichen und alle anderen fallen hinten runter. Mhm. Das ist dann halt auch ein bisschen schade.
Mhm.
Aber auf der anderen Seite, ich meine, Control bietet so viele Optionen in Richtung auch, was man da an Visibility einstellen kann. Man kann irgendwie Rot-Grün-Schwäche bieten ja die meisten Spiele mittlerweile an. Du kannst zumindest von den Untertiteln die Textgröße, glaube ich, verändern. Das ist ja auch mittlerweile Standard bei vielen Spielen. Du kannst auch für die Streamer ausstellen, dass du lizenzierte Musik dann hörst.
Mhm,
solche Sachen, an sowas wird alles gedacht, aber dann an die Textgröße von irgendwelchen Dokumenten, die ja nun wirklich nicht uninteressant sind, dann auch, an sowas wird dann nicht gedacht und das ist dann schade.
Hast du mit, das Spiel hat ja so einen Filmkorn-Effekt, ne? Wie Mass Effect oder so?
Ja.
Man kann das auch ausstellen, aber ich habe das angelassen.
Ich denke, ich habe es auch angelassen, ja. Ich meine, ich habe da nichts verstellt.
Mhm. Also ich weiß, manche Leute mögen es nicht, ne?
Mhm. Also was ich eigentlich nicht mag, ist so bei Rennspielen Verwischeffekte. Keine Ahnung, was da der Fachbegriff ist. Was bei Need for Speed Spielen früher immer ein starkes Problem war. Sowas habe ich immer ausgestellt, wenn es ging. Aber ansonsten gehe ich immer noch mit der Prämisse ran, so
das Spiel, Motion Blur, ne?
Motion Blur, genau. Dass die Spiele für eine Konsole entwickelt werden und jeder hat die gleiche Konsole zu Hause. Das heißt, die Default-Einstellung, die die Entwickler mitbringen, die soll okay sein. Da möchte ich nicht noch was verstellen. Und das wird immer mehr aufgeweicht. Jetzt gerade, wo die neuen Konsolen beziehungsweise die Pro- und X-Konsolen da sind, wo man dann auch manchmal wählen kann, ja, möchtest du eher Performance spielen oder eher Quality? Und ich so, was mache ich jetzt? Ich möchte eigentlich diese Entscheidung abgenommen haben und mich dann nicht selber durch solche Menüs quälen. Das habe ich früher in PC-Zeiten unendlich oft gemacht und das hat mir eigentlich nie Spaß gebracht, da irgendwie für mich selber dann entscheiden zu müssen, was ist jetzt der optimale Modus, um das Spiel zu spielen.
Ja. Ich glaube, da habe ich was Falsches erzählt. Bei Konsolen, ich glaube, da kann man den Korn-Effekt nicht ausschalten, nur bei PC. Ah ja, okay.
Okay.
Ja. Aber ja, also ich habe eben ein Problem damit, mit so Einstellungen, dann spiele ich mit den Einstellungen und spiele das Spiel nicht. Von daher, deswegen sind Konsolen besser für mich.
Ja.
Naja. Aber ja, genau, also der Text kann ein bisschen klein sein.
Genau. Too long, didn't read. Genau. Kommen wir nochmal zurück. Und zwar nochmal so weit zurück, nämlich zu Quantum Break. Das war ja der letzte große Titel von Remedy, der noch bei den Microsoft Game Studios gepublished wurde.
Genau. Xbox exklusiv.
War ein tolles Experiment, muss ich sagen. Also jetzt zurückblickend habe ich eigentlich fast nur gute Erinnerungen an das Spiel. Also es gab diese tollen Zwischensequenzen, die sie damals mit vielen bekannten Schauspielern gedreht haben, die man auch aus HBO-Produktionen kennt.
Ja, Littlefinger und
Little
so.
Littlefinger, genau.
Und der Typ aus Smallville und so.
House of Cards, genau. Ja, und für mich hat auch dieser Mix aus Realsequenz und Spielgrafik hat für mich eigentlich ganz gut funktioniert. Also für mich war es eigentlich ein Experiment, was ganz gut gut gegriffen hat. Und was mich halt auch sehr, sehr stark von Quantum Break überzeugt hat, war, dass sie sich ernsthaft mit dem Thema Zeitreise einfach auseinandergesetzt haben und dann nicht einfach nur irgendwie so ein Wirrwarr gemacht haben, sondern sich vorher überlegt haben, okay, was für eine Theorie von Zeitreise wollen wir gerne verfolgen, und das dann auch wirklich ernsthaft durchgezogen haben. Mhm. Also das habe ich sehr, sehr positiv in Erinnerung.
Mhm. Also ich glaube, damit bist ein bisschen alleine in der Welt, so, weil wenn man guckt, so das Internet in Anführungszeichen hat, glaube ich, ein bisschen eher so ein schlechtes Urteil über Quantum Break abgeliefert, wobei wir beide, also ich fand auch diese TV-Geschichte, also die letzten Endes so die TV-Serie mit dem Spiel fand ich super cool. Und so, also ich weiß nicht, also das, ich kann mich am meisten dran erinnern, diese Sequenz mit so einem Eierbrötchen, Ei- und Speckbrötchen oder so, wo der IT-Experte halt unbedingt haben will, dass die Eier nicht irgendwie noch so, dass die voll durch sind, dass es halt da nicht irgendwie auf seine Tastatur sickert. Natürlich hat er am Ende die Hände voll mit so Eigelb und also an dieses Detail kann ich mich irgendwie total gut erinnern. Ich weiß nicht wieso, was das über meine Psyche aussagt, aber ich fand es super gut gemacht. Und es war auch nicht uninteressant, also je nachdem, was man im Spiel gemacht hat, gab es auch verschiedene Sequenzen, die man gesehen hat. Die waren teilweise ein bisschen albern, also was dann passiert ist. Also gegen Ende des Spiels, also wie manche Figuren dann gestorben sind oder nicht, war teilweise ein bisschen bescheuert, aber trotzdem war es ganz cool.
Es war ein Experiment,
und, ja. Ja, und man hätte denken können, vielleicht machen die damit weiter. Ich meine, Alan Wake hatte ja auch Bright Falls, halt diese Outer Limits oder Twilight Zone halt Serie, die in den Fernsehen immer lief, ne?
Ja.
Es war sehr prominent. Und Quantum Break schien wie so eine Steigerung davon zu sein, dass man sagt, okay, man nimmt die Serie aus den Gegenständen des Spiels und macht das zum Spiel. Aber ich glaube, die haben auch teilweise in den Reviews ein bisschen Kritik dafür geerntet, dass es ja billig war oder nicht so toll oder so. Ja, keine Ahnung. Also hab das Gefühl, das Publikum wird immer anspruchsvoller.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der ja bei den Fans dann halt sehr kritisch beäugt wurde dann auch. Und wir waren ja auch im Jahr 2016 schon verwöhnt von sehr, sehr guten Serien. Und wenn man dann die als Maßstab nimmt und dann sich die Quantum Break-Szene anguckt, dann sieht man natürlich einen Bruch. Das ist klar, dass das keine Millionenproduktion ist jetzt in dem Sinne. Aber es hat für mich soweit so gut funktioniert, dass die Szenen mich nicht rausgebracht haben aus dem Spiel, sondern sich eigentlich sehr, sehr gut integriert haben. Und das rechnet dem Spiel dann doch ganz gut, ganz hoch an.
Ja, und was Quantum Break schon gemacht hat, war also sehr stark mit Farben arbeiten. Also da war Rot und Gelb, glaube ich, sehr viel drin, ne?
Ja.
Und die Schießmechanik zieht sich eigentlich durch alle Remedy, also fühlt sich immer sehr ähnlich an. Manche mögen das nicht so, wie die Waffen sich anfühlen. Ich finde das immer ganz cool. Also das Zielen ist nie so ganz genau. Also die Waffen fühlen sich immer ein bisschen so an, als hätten die ein Eigenleben. Aber das mag ich irgendwie auch. Also ich mag, also in Quantum Break konnte man ja auch verschiedene Waffen aufheben, zum Beispiel.
Ja.
Was bei Control, wie vielleicht man nicht tun kann. bei Alan Wake gab es auch ein paar verschiedene Waffen. Ne? Man hat so eine Leuchtpistole auch gehabt und Schrotflinte und so. Und dann hatte man auch die Taschenlampe.
Ach stimmt, aber, ja.
Ja. Aber die Spiele, also auch Alan Wake spielt natürlich mit Licht, also Dunkel und Dunkelheitenlicht damit. Also sie haben immer so ziemlich interessante Licht- und Farbkonzepte, finde ich, bei der Grafik.
Ja.
Beim Grafikstil.
Also was mich beim Quantum Break auch nachhaltig fasziniert hat, das sind einfach diese gewaltigen Szenen, die dort einem präsentiert werden. Also einfach durch diese diesen Zeitraffer, den man teilweise da durchgeht. Also du gehst irgendwie durch einen Raum, während um und dich herum du halt siehst, wie dieser Raum eigentlich entstanden ist. Also wie da irgendwie so ein Labor aufgebaut wird. Oder wie so ein, war es ein Schiffunfall oder ein Kranunfall? Auf jeden Fall gibt es da relativ weit am Ende eine Szene, wo man durch so ein Trümmerfeld durchgeht, was gerade entsteht. Also was die Engine einfach leistet, das fand ich enorm. Und ich glaube, Quantum Break ist auch das Spiel, was ich als erstes damit verbinden würde, was so diese aktuelle Konsolengeneration, die ja nun auch langsam zu Ende geht, so richtig eigentlich erst eröffnet hat, weil das irgendwie Dinge gemacht hat, die auf der alten Konsole definitiv nicht möglich gewesen sind. Und so ein bisschen was ist davon jetzt auch in Control zu sehen.
Ich glaube, Quantum Break kann man noch im Game Pass spielen, ne?
Ja, genau. Würde ich auch empfehlen, wenn ihr das noch nicht getan habt, schaut euch mal Quantum Break an. Gibt's im Game Pass oder 10 Euro Retail, also da macht ihr auf jeden Fall nichts.
Und auf jeden Fall Zeit fürs Downloaden mitbringen, weil die Serie irgendwie, wie war das, 60 Gigabyte, 80 Gigabyte oder so hat.
Oh, ich glaube, die haben mittlerweile sogar so eine 4K-Version davon.
Ja. Also auf jeden Fall hat es eine Weile gedauert.
Ja, also die Filmszenen, die muss man sich dann runterladen und die sind können recht groß sein, ja.
Und dann, das war ja dann ein bisschen schon der Schock bei Control, ne? Also das heißt, wir haben so ein, also Alan Wake war ja auch Xbox-exklusiv und dann bei der, was war das, Age 2018 oder so?
Ja.
Heißt es auf einmal, es kommt, also bei der Sony-Pressekonferenz haben die Control angekündigt.
Ja, ich habe mir das vorhin nochmal angeschaut jetzt. Wie das tatsächlich gewesen ist. Und das ist ja, es ist auf der E3, auf der letzten Sony E3 Pressekonferenz, das war die, ja, ein bisschen komisch war. Dieses Jahr gab es ja gar keine.
Im Zelt. Mhm. Wo die im Zelt waren, ja, genau. Und danach, ja, und umgezogen sind, ja. Mhm.
Und sie haben, also es lief nur innerhalb von einer Trailer-Reihe, haben sie einfach den Reveal-Trailer gezeigt. Und direkt danach lief der Reveal-Trailer zu Resident Evil 2 Remake, der ja nun so viel krasser eingeschlagen ist und den ich auch für einen der besten Trailer der letzten Jahre halte, dass es tatsächlich so ein bisschen untergegangen ist, dass sie da dieses Control angekündigt haben. Das stimmt. Ja, aber man sieht da in diesem Announcement-Trailer schon eigentlich eine ganze Menge vom Ende des Spiels. Das hat mich überrascht. Also ohne das zu wissen, das sind einfach nur kurze Still-Szenen, da passiert ja eigentlich gar nichts an diesem Trailer, aber man sieht zum Beispiel den Kühlschrank, wo dieser Typ vorsitzt, der wird da schon gezeigt. Das ist, glaube ich, eine der allerersten Szenen sogar. Ja, hat mich überrascht, aber ich habe jetzt, bevor ich das Spiel angefangen habe, auch mich eigentlich so fast gar nicht mit dem Thema befasst, was da eigentlich in Control passiert, was ich auch ganz gut fand, dass ich da spoilerfrei rangehen konnte. Und hätte ich machen können, also ich hätte diesen Trailer ruhig gucken können, der hätte mich, glaube ich, nicht krass gespoilert, weil ich mit den Dingen, die da gezeigt werden, gar nichts hätte anfangen können. Ja. Also ist auch eigentlich was ich mit dem Spiel hoch anrechnen muss, dass man sich da eigentlich gar nicht so richtig spoilern kann, weil man sowieso nicht begreift, was man da eigentlich tut.
Ja, also müsste halt ein bisschen genauer hinschauen. Ich habe ein bisschen Vorschau-Sachen angeguckt heute und gesehen, dass zum Beispiel dieses Labyrinth-Level gezeigt wurde.
Ja, okay.
Ja, und das finde ich schon ein bisschen krass an sich, ne? Weil das ist schon so ein, ich glaube, das ist der Moment des Spiels.
Ja.
Würde ich sagen, also wo viele drüber reden. Und ja, das schon im Vorfeld zeigen, finde ich ziemlich krass. Aber ja, wie gesagt, vielleicht kommt es bei den meisten Sachen eher auch vom Kontext an.
Das war auch die erste Frage, die Carsten mir gestellt hat, als ich mir erzählt habe, yo, ich bin jetzt durch mit Control. Erste Frage zurück, wie fandest du das Labyrinth? Ja.
Ja, und es gab bei der PlayStation gab es ein paar Missionen extra, ne? So PlayStation-exklusive Missionen im Übrigen. Also das finde ich immer ein bisschen blöd, ja.
Aber du hast die PS4-Fassung gespielt, ne?
Ja, also ich glaube, das war alles nichts erwähnenswert. Also es ist an sich nicht schlimm, würde ich sagen. Aber ja, ganz interessant, ne, von Xbox exklusiv zu so ein paar Level, so ein bisschen wie Bungie damals, ne, mit Destiny, ne, die.
Ja, das habe ich mir auch genauso aufgeschrieben hier. Also Remedy gilt für mich so also rückblickend immer noch als eine dieser AAA-Schmieden für Microsoft in der Zeit, in der sie eigentlich kaum noch jemanden hatten, also außer Turn 10 und 343. Aber der Output von Remedy ist eigentlich auch relativ schwach. Also nicht schwach von der Qualität her, sondern einfach schwach vom Output. Die haben zwischen Alan Wake und Quantum Break lagen, je nachdem, wie man es zählt. Also wenn man American Nightmare zählt, dann waren es 4 Jahre. Wenn man nur Alan Wake sich anschaut, dann waren es irgendwie 5 oder 6 Jahre. Das ist schon relativ viel. Also es ist nicht der Output, den Naughty Dog hat für Sony.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Aber ja, also mich haben die Spiele von Remedy eigentlich auch immer angesprochen. Also Alan Wake hat sogar diesen Spagat geschafft, weil ich mich eigentlich nicht so sehr für Stephen King-Themen interessiere, also die mich eigentlich nicht gar nicht so ansprechen, dass ich das Spiel trotzdem sehr, sehr gern gemocht habe. Und ja, alleine die Entwicklungsgeschichte von Alan Wake ist ja einen eigenen Podcast wert. Ich bin also echt begeistert von dem, was Remedy da noch rausgeholt hat. Und ja, ansonsten Max Payne muss man natürlich noch nennen. Das ja auch ziemlich Impact gehabt hat und das auch das letzte Spiel gewesen ist, also Max Payne 2, was vorher für eine Sony-Konsole rauskam. Und jetzt erst mit Control geht's weiter, ja.
Ja, und im Übrigen kann man die Alan Wake-Spiele Xbox One X optimiert spielen. In Rückwärtskompatibilität, also das ist schon ziemlich cool. Also irgendwann will ich auch alle Erfolge da abräumen. Irgendwann.
Genau. Sind, glaube ich, auch im Game Pass, beziehungsweise hatte ich damals die zu Quantum Break dazu bekommen.
Ja.
Die waren da irgendwie bei.
Und die sehen noch ganz gut aus. Also ich habe das erste Spiel nochmal angefangen. Und ich meine, das war ja auch ziemlich am Ende der Konsolengeneration, ne? Von der 360.
Ja, das stimmt.
Und das merkt man auch. Also, dass das ja noch einiges kann und vor allen Dingen, wenn die da, also da macht Microsoft wirklich sehr viel gut mit dieser Optimierung für Rückwärtskompatibilität. Ja. Aber Control kann man eben, und auch noch PC.
PC, genau.
Mit 120 Hertz 4K. wenn man irgendwie 4.000 Euro ausgibt. Aber
ja, kann man machen. Ja. Genau. Also die Entwicklung von Control begann sogar noch vor der Fertigstellung von Quantum Break. Also das scheint auch ein Titel zu sein, der irgendwie 4-5 Jahre in Entwicklung war und ist jetzt eben erstmals nicht mehr bei den Microsoft Game Studios entwickelt worden, beziehungsweise gepublished worden, sondern von 505 Games, die sonst eigentlich, glaube ich, nicht so bekannt sind.
Die machen halt sehr viel, 505, ne?
Ja.
Sie haben halt Terraria zum Beispiel teilweise gepublished und ne, also ganz viel machen die irgendwie. Hab das Gefühl, die sind so ein Allzweck-Publisher geworden.
Ja, aber auch eher so dann für so kleinere Entwicklerteams und deswegen ist es umso mehr bewundernswert, dass Remedy auf die zugegangen ist oder 505 auf Remedy, keine Ahnung, wie da der Weg genau gegangen worden ist.
Ja.
Aber ja, hast du das irgendwie als Nachteil empfunden jetzt? Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass Control so ein bisschen untergegangen ist und dass die da durchaus ein bisschen mehr Werbung hätten machen können.
Nicht so gut. Ja, also weiß nicht, wie Remedy sich da gemarketet fühlt. Aber ich glaube, da hätte man schon ein bisschen mehr was bringen können.
Und auch Sony hat jetzt so zum Ende eigentlich gar nicht mehr so richtig geholfen. Ich meine, die haben halt die Bühne bekommen, das auf der E3 eben dort anzukündigen. Und jetzt auf der Gamescom war es eben auch bei Sony dann zu spielen.
Also,
spielbar. Aber
man muss sagen, bei der Gamescom war generell relativ wenig und Control war ziemlich groß vertreten mit Spielstationen.
Ja.
Und du hast ein T-Shirt bekommen.
Ich habe ein T-Shirt bekommen, stimmt, ja. Ich habe ein T-Shirt bekommen.
Ja.
Und einen Stoffbeutel.
Mann.
Den ich zum Einkaufen
wollte ich mitnehmen. Ich wollte da hinkommen, aber ich habe es nicht mehr geschafft.
Ja.
Ja.
Genau, das hat aber jeder bekommen, der da irgendwie was gespielt hat von Control. Das war eigentlich eine ganz nette Aktion, muss ich sagen.
Ja, also ich meine, vielleicht fühlen die sich da nicht so toll vom Marketing betreut. Es ist immer schwer im Nachhinein rauszukriegen, wie die Verkaufszahlen waren, ne? Ich habe ein paar Gerüchte gesehen, ob die von Sony auch gekauft werden, aber da ist hier noch nichts Festes.
Ja, Muss man sehen. Also sie haben ja jetzt zuletzt die Alan Wake-Lizenz von Microsoft komplett zurückgekauft. Ja. Also Alan Wake liegt komplett wieder in den Händen von Remedy. Bei den anderen IPs ist das nicht der Fall. Also sie haben weder die Hoheit über die Max Payne-Lizenz noch die über Quantum Break. Also wenn sie mit den bekannten IPs weiterarbeiten wollen, dann geht's halt nur mit Alan Wake oder Control weiter. Oder sie machen halt was Neues. Ja.
Also ich habe schon den Eindruck, dass Control sich vielleicht nicht so toll verkauft hat, wie die wollten. Aber man weiß es nie, wie die Vorstellungen sind. Ne?
Nee, das weiß man tatsächlich nicht. Sie sind ja noch einen Deal eingegangen mit dem Epic Game Store, dass das eben nur dort vertrieben wird. Und sie haben da irgendwie so 10 Millionen Euro Vorschuss bekommen.
Ja. Und bessere Bedingungen als bei Steam.
Was natürlich wieder einen gewissen Teil der Spielefans auf die Barrikaden gebracht hat, aber ja, ist an mir vorbeigegangen. Ja. Ich habe halt keinen PC.
Ja, also klar, es ist PC-Spiele, ne? Also gibt es da Position, also, ne? Also Epic tritt da relativ aggressiv auf, das stimmt, und wirkt vieles ab und so. So freie marktwirtschaftliche Sachen. Ja. Ja, aber ein bisschen schade ist es, weil wie wir gleich feststellen werden, finden wir das Spiel sehr gut. Und ja, das hätte man ruhig ein bisschen mehr kaufen können.
Ja, ja. Ja, aber gut, aber wenn es so weitergeht mit Remedy, dann sehen wir den nächsten Titel frühestens 2023 oder so. wobei im nächsten Jahr eher noch ein bisschen größerer Story-DLC kommen soll für Control. Die sind ja tatsächlich auch schon angekündigt, ja. Aber dazu am Ende der Episode noch als Ausblick ein paar Sätze. Was hältst du davon, wenn wir mal in Control einsteigen und uns ein bisschen nochmal mit der Story befassen? Weil ich habe Gefühl, das Bedürfnis, dass nicht nur ich da ein bisschen verwirrt war am Ende von Control und vielleicht das eine oder andere auch gar nicht mitbekommen habe. Das lag vielleicht auch daran, dass ich das Spiel eben über mehrere Wochen gespielt habe und nicht relativ kompakt. Die Story scheint ein bisschen komplexer zu sein, als man vielleicht vermuten mag. Ich habe angefangen jetzt, also normalerweise versuchen wir in den Game Talks ja die Story so ein bisschen verkürzt zu erzählen, weil wir wissen, alle, die ihr hier zuhört, habt das Spiel hoffentlich gespielt, weil wir alles spoilern. Und deswegen müssen wir jetzt nicht haarklein in die Story eingehen, aber ich habe jetzt irgendwie mir so viele Notizen dazu gemacht, dass das doch ein bisschen längerer Teil werden könnte jetzt. Aber ich hoffe, dass wir das alles soweit möglichst erschlagen können, dass man so ein bisschen versteht, worum es geht. Und vielleicht auch schon mal ein bisschen einfließen kann, so was uns an den einzelnen Punkten verwirrt oder besonders gefallen hat. Also bei mir fängt die Geschichte im Jahr mit der Vorgeschichte 2002 an. In der Stadt Ordinary. Würdest du da zustimmen?
Also, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle.
Ja.
Na, also, die verweisen ja dauernd darauf und am Anfang weiß man auch gar nicht so richtig, was damit gemeint ist.
Ja. Ist auch direkt ein Kritikpunkt an Control, weil ich hier sehr, sehr viel Tell-Don't-Show sehe, was ich gar nicht so nötig gesehen habe. Also ich hätte mir schon vorstellen können, dass man wenigstens irgendwo zwischendurch im Spiel mal so ein Level reinpacken könnte, wo man denn tatsächlich mal sieht, was 2002 passiert ist. So Jesse und Dylan als Kinder in Ordinary, wie sie diesen Projektor finden, ohne zu wissen, dass es eben ein Object of Power ist, welches so eine Art Portal in andere Dimensionen eben aufmacht. Und in diesem Zug wird er dann auch die ganze Stadt dann zerstört und die Eltern von Jesse und Dylan werden dabei ums Leben kommen. Das ist ja so ein bisschen das, was eigentlich der Aufhänger des Ganzen ist, was das Ganze so lostritt. Die beiden schaffen es dann zu überleben durch so eine Art Portal, wird uns erzählt, durch das eben Wesen reinkommen, die eben diese Stadt zerstören. Und später rückt dann eben das Bureau an, dieses FBC, Federal Bureau of Control, und vertuscht diesen Vorfall als Industrieunfall und nimmt Dylan in dem Zug dann gleich mit, weil der eben das Ganze überlebt hat. Und Jesse schafft es irgendwie da, ja, wegzubleiben, wird aber später dann tatsächlich auch noch vom Bureau überwacht, weil sie mit einem Wesen in Kontakt gekommen ist, welches sich Polaris nennt. Und mit Hilfe diesen Wesens, was dann anscheinend so innerhalb von Jesse wohnt, nimmt sie, ja, 17 Jahre später immer noch auf der Suche nach Dylan, wird sie irgendwie von Polaris nach New York geschickt, wo sie nach diesem Oldest House suchen soll. Das ist so, glaube ich, das, was das Ganze lostritt. Und im Spiel selber erfahren wir aber erst, was wir eigentlich machen sollen, weil eben Jesse in dieses Oldest House hineingeht und ja, guckt, was da so los ist und möchte eigentlich nur fragen, wo Dylan ist. Genau.
Ja, ich meine, letzten Endes, also wenn man diese Vorgeschichte so vorschaltet, dann hat man mehr diese lineare Geschichte.
Ja, das Spiel genau. Fängt
so mittendrin an, ne, in Medias Res. Ne? Also das heißt, man wandert einfach in dieses Oldest House und weiß eigentlich nicht, also am Anfang hatte ich sehr großes Gefühl, alles finde ich irgendwie cool. So der Kontext ist so, es ist halt so klar, so ein bürokratisch organisiertes Gebäude irgendwie, wo man auch durch so eine Sicherheitsschranke durchgehen muss. Es ist halt niemand da. Irgendwie ist es komisch.
Ja.
Also man weiß, wo man ist. Also der Kontext sagt einem irgendwie, wo man hingehen muss. Und man trifft irgendwann auf so einen Putzmann.
Den Hausmeister, genau.
Ist. Aber ansonsten weiß man eigentlich nicht so, was los ist. So. ich denke halt, ja, so ein bisschen Vorgeschichte wäre cool, aber ich glaube, da merkt man auch, dass die mit dem Engine vielleicht wirklich nur so ein Setting irgendwie sich leisten konnten oder vielleicht mit der Entwicklungszeit. Aber so eine Cutscene oder so vielleicht gar nicht schlecht gewesen, das stimmt.
Also entweder das oder sie machen das tatsächlich noch im DLC. Aber meiner Ansicht nach, diese ganze Vorgeschichte, die wird so zersplittert irgendwie über die Handlung hinweg dann erzählt, was ich alles gerade zusammengefasst habe. Das müssen wir halt uns erst erarbeiten im Spiel. Das passt irgendwie nicht so richtig. Also ich hätte da schon gerne, und dafür sind Spiele ja auch visuell eben auch gedacht, dass man da einfach zumindest mal meinetwegen nur eine Zwischensequenz eben zeigt, was da so vorgefallen ist. Und andere Spiele machen das ja auch. Bei Uncharted 4 fängst du, glaube ich, auch an, als Kind das Spiel zu erleben. So, warum nicht sowas hier auch machen? Das wäre jetzt nichts Ungewöhnliches. Na gut. Genau, wir gehen jetzt einfach in das Haus rein. Ein merkwürdiges Haus, natürlich, weil es nur für die Leute sichtbar ist, die es tatsächlich suchen, so wird es zumindest erzählt. Dieses Haus ist sonst für die allgemeine Menschheit unsichtbar, mitten in New York. Und wir sehen es, glaube ich, auch nie von außen, kann das sein? Oder zumindest auf Bildern vielleicht?
Geht man durch die Tür am Anfang? Geht man über eine Straße oder habe ich das geträumt?
Ja, ich bin mir auch gar nicht sicher, wie genau das anfängt.
Ich glaube, vielleicht doch geht man über so durch die Tür am Anfang. Ja. Aber ansonsten ist man nur da drin.
Genau, das ganze Spiel spielt innerhalb des Oldest House.
Ja. Was irgendwie. Also es ist letztendlich wie so dieser Raum in Harry Potter, der nur Leuten erscheint, die irgendwas brauchen.
Ja. Und es ist bigger on the inside.
Ja, also dieses Haus ist irgendwie auch sowas, nur für halt komische Sachen.
Ja.
Sachen, die man nicht unbedingt haben will.
Genau, dieses Federal Bureau of Control beschäftigt sich, was eben dort beheimatet ist, beschäftigt sich mit anderen Dimensionen. Und es scheint so zu sein, dass aus einer Dimension so eine Art Hiss, ich glaube auf Deutsch haben die das als Zischen übersetzt, so die Welt des Gebäudes befallen hat, sodass dieses Gebäude teilweise unter Quarantäne gestellt wurde und alle Leute, die damit in Kontakt gekommen sind, haben sich schon in Monster oder so Mutation verwandelt und greifen auch dann direkt an, wenn man in so ein Gebiet kommt, wo die sind, oder manchmal werden die auch einfach so reingebeamt, wenn man gerade unterwegs ist im Gebäude.
Ja.
Und wir als Jesse gehen jetzt ja erstmal zur Direktion des Gebäudes und werden direkt zum Direktor erhoben.
Ja. Weil man eben diese Waffe aufhebt.
Genau. Also im Büro des Direktors liegt er zumindest tot vor und wir greifen seine Waffe und sind direkt als Direktor und das scheint das Normalste von der Welt zu sein.
Also da merkt man halt, weil das deutet ja ganz viel an, weil wenn man das aufhebt, hört man ja auch so Stimmen und so. Mhm. Und es deutet sich irgendwie an, dass letzten Endes die Waffe den Direktor bestimmt und nur der Direktor, die Direktorin können diese Waffe überhaupt nutzen. Und ja, und die sieht erstmal aus wie so eine Pistole letzten Endes. Ne?
Ja, genau.
So eine moderne, so wie bei Blade Runner.
Genau. Ist auch tatsächlich so, dass die Plakate an der Wand dann ausgetauscht werden, sodass dann da der neue Direktor eben Jesse dranhängt. Fand ich recht witzig. Und so unser Angriff, beziehungsweise unser Ausgangspunkt oder unser Zentrum ist in diesem Executive-Bereich, ist die Wissenschaftsassistentin, ist sie zu dem Zeitpunkt, glaube ich, mhm. Emily Pope. Die, ja, mit der wir sehr viele Gespräche führen, die uns so ein bisschen Aufträge gibt oder so ein bisschen Anreize, mal dahin zu gehen, weil wir eben das Glück haben, und das ist auch am Anfang erstmal so einigermaßen normal, dass wir eben nicht auf diese Hiss reagieren, also dass die uns nicht infizieren können sozusagen, und wir brauchen also nicht so ein, ja, was ist das, so ein HRV, den die Leute alle tragen, um sich dagegen zu schützen.
Ja, so eine riesige Schüssel irgendwie tragen die an der Brust die ganze Zeit.
Genau.
Ja.
Ja.
Ja. Und ansonsten, was ja ganz krass ist, es gibt ja diese Infizierten, die einen angreifen. Ansonsten schweben halt ganz viele Leute einfach in jedem Raum in der Luft und
genau.
Und sprechen irgendwelche abartigen Sätze vor sich her, das ist sehr spooky die ganze Zeit. Also manchmal beim Spielen, wenn ich das gemerkt habe, war ich auch ein bisschen so, oh, das ist nicht so angenehm. Also es ist schon, also man blendet es oft aus, weil es einfach oft überall ist, aber die Leute sprechen halt die ganze Zeit so komisches Zeug. Also ich dachte, was macht das mit mir? So.
Ja, ich finde, das schafft auch so eine ganz unangenehme Atmosphäre, weil du dich die ganze Zeit fragst und auch bis zum Ende des Spiels fragst, so greifen die mich noch an. Mhm. Aber ein paar von denen kommen dann halt irgendwann runter und werden dann tatsächlich aggressiv, aber nicht alle. Und das schafft immer so eine ganz unwohle Atmosphäre, wo man sich fragt, soll ich die jetzt runterschießen oder bin ich dann ein Bad Guy, weil die vielleicht noch gerettet werden können? Mhm. Also das habe ich mir die ganze Zeit gefragt und ich finde, das ist eigentlich ein ganz cooles Element. Mhm. Das stimmt.
Man muss ja sagen, das Spiel fängt wirklich, also fängt nicht nur so geschichtlich mit Intrigen an, sondern das Spiel leitet ja einen auch nicht so wirklich viel an bei vielen Dingen. Ne? Also es ist halt, du kriegst halt eine Mission oder so, aber es ist auch viel so ausprobieren, was geht, was muss man überhaupt machen, wieso schweben diese Leute eben in der Luft und so, man weiß halt so vieles nicht. Mhm. Ja, das verstärkt, es ist irgendwie, finde ich, es gibt ja diese wie heißt das, ludonarrative Dissonanz, wo Spiel und Geschichte nicht harmonisieren, aber hier verstärkt sich das. Also man weiß nicht so ganz, wie das Spiel funktioniert und die Geschichte ist auch so uneindeutig am Anfang.
Ja.
So dass man exploriert in beide Hinsichten, also wie das Spiel geht, aber auch was überhaupt hier so läuft.
Ja, das stimmt. Aber ich konnte da sehr, sehr gut mit Jesse mich identifizieren, weil, okay, da ist dieser Bruch, dass sie erstmal so hinnimmt, ich bin jetzt anscheinend Direktor dieses Hauses und ich kann hier irgendwie Sachen machen, die anderen nicht können. Aber sie will dann auch Antworten haben und zwar nicht nur auf das eigentliche Ziel, nämlich Dylan finden, sondern auch, warum sie jetzt irgendwie Dinge tun kann oder Fähigkeiten hat, die nicht normal sind. Und du kannst ja dann auch Emily, mit der du dann häufiger Dialoge hast, dann auch so Fragen stellen. So, übrigens, ich habe gerade herausgefunden, dass diese Control Points, die ich hier alle cleansen kann, dass ich die als Teleportation verwenden kann. Forscht doch mal nach, was der Grund ist und so. Also das, dass sie auch versucht halt, die Leute dann mit einzubinden, die dann ansonsten ja relativ stationär sind. Also es ist ja nicht so, dass du irgendwie mal jemanden mitnimmst auf eine Mission, sondern du bist ja eigentlich nur allein unterwegs.
Ja, und auch, dass man da teleportieren kann, das habe ich, glaube ich, nur zufällig im Menü gesehen. Es ist nicht so, dass es irgendwie groß aufgeflackert ist, ne? Mhm. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die nicht wussten, dass es, dass es so Fast Travel gibt und so. Ja. Kann ich mir vorstellen.
Das kann sein, ja.
Ja.
Also das, ja, stimmt, das Spiel setzt so ein bisschen Intelligenz vom Spieler voraus, dass du irgendwie weißt, wie du da zurechtkommst. Also ich habe war irgendwann zu doof, diese Bereiche zu unterscheiden. Oder wenn ein neuer Bereich aufgemacht wurde, dann steht halt in deiner Mission so der Ort, wo du ungefähr hin musst. Und da wird dann einmal der Bereich, zum Beispiel Research, dann genannt und dann irgendein Detailort, der halt auch nicht genauer spezifiziert ist, den du teilweise erst finden musst, teilweise warst du vielleicht schon da, dann kannst du direkt dich hin teleportieren. Aber wenn du, als ich das erste Mal in einen anderen Bereich gehen sollte, habe ich auch nicht gecheckt, dass ich da jetzt so im Fahrstuhl hinfahren muss.
Ja, es gab immer einen Bereich um den Putzraum herum, den ich nie gefunden habe. Und wo ich immer falsch hin bin und so. Und immer geflucht habe, so, oh, wo ist das nochmal?
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, solche Szenen hatte ich auch, wo ich einfach überhaupt nicht wusste, wo ich hin musste, obwohl das Ziel auf der Karte relativ deutlich war.
Ja. Ja.
Ja, das stimmt. Genau. Also wir erfahren.
Schon von Anfang an ist ganz interessant, aber wenn man einen neuen Raum betritt, dann kommt man halt, gibt so einen Trommel, so wie so bei Law and Order oder so, und es erscheint der Name des Raumes in großen Lettern auf dem Bildschirm.
Mhm.
Ja, das ist schon mal ganz cool. Also, es hat was von so einer TV-Serie oder so. Ich weiß, bei Splinter Cell, als das erste Mal sowas in einem Spiel war, fand ich das alles so total toll. Jetzt ist es fast normal.
Mhm. Ja.
Aber ja, das ist schon recht cool eigentlich. Also, passt nochmal zum Stil auch.
Ja, ich mag sowas sowieso, wenn das sinnvoll eingesetzt wird, solche Effekte. Also ich erinnere mich auch an das Zelda Ocarina of Time, wo, wenn du zu einem Boss gekommen bist, dieser Bossname einfach bildschirmfüllend eingeblendet wurde mit einem kleinen Untertitel, und das hatte sowas Großartiges.
Mhm.
Hier war der Effekt nicht so doll, aber das war natürlich, wird dir erstmal in die Fresse gehalten, so wo du jetzt bist, und das scheint was Wichtiges zu sein, dieses Areal, wo ich jetzt hinkomme. Ja.
Mhm.
Also es hat auf jeden Fall was, das stimmt.
Mhm.
Ja. Also wir erfahren dann relativ schnell, dass Dylan dann tatsächlich in diesem Haus sein soll, und wir erfahren auch, dass er eigentlich mal als Direktor eingeplant war, weil seine Kräfte viel stärker als die von anderen Kandidaten gewesen sind. Doch er hat sich dann mit der Zeit irgendwie verändert, wird als instabil beschrieben und hat dann auch Leute getötet und ist deswegen in diesem Prime-Candidate-Programm gescheitert.
Mhm.
Dieses Prime-Candidate-Programm, das wird, glaube ich, erst später im Spiel dann tatsächlich revealed, was das ist, aber das ist die Suche nach einem neuen Direktor gewesen, in dem Jesse dann nachher dann eben auch eine Person gewesen ist, die dafür beobachtet wurde, für dieses
Genau, Programm. Also ich glaube, er war P6 oder so, und sie P7, sie ist P7 oder sowas,
ja.
Ne?
Ja.
Ja.
Man kann auch nachher mit diesem Outfit dann rumlaufen.
Ja, ist aber eins der schlechtesten. Also fand ich nicht so gut. Nee.
Ja. Ja, also es hat mich auch verwirrt, in diesem Control Point, der im Executive ist, das ist ja auch dann der erste Control Point, den man kennenlernt. Da hast du von Anfang an die Möglichkeit, ein anderes Outfit zu wählen, aber es gibt keine, und ich konnte auch keinen im Shop kaufen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das noch ein Feature ist, was kommt oder irgendwie so. Und das ist ja sehr, sehr spät im Spiel, wo ich dann das erste Mal tatsächlich ein anderes Outfit gefunden habe. Eben dieses zu P7. Ja,
es gab eben Vorbestell-Outfits, glaube ich. Und ja, dann sonst schaltet man das erst frei. Ich glaube, durch so diese Mini-Aufträge und so, ne, die man bekommt, schalten das frei.
Ja. Genau, wir treffen dann nach einer Weile dann tatsächlich auf diesen Dylan. der sich aber gegen sie zu wehren scheint. Also er spricht auch über sich dann in der dritten Person und so. Und er stellt anscheinend fest, dass sie eben diese Polaris in sich trägt und er eben auch ein Teil davon. Und wir erfahren dann auch über seine Träume, in denen er ja geträumt hat, dass er Director des Federal Bureau of Control war oder FBC und ihr auch einen Job verschafft hat, indem sie ja so Standardaufgaben sind und Dienstmädchen sozusagen ist, also irgendwie Post verteilt und Sachen kopiert und Kaffeebecher einsammelt, die irgendwie schmutzig sind. Und wir erfahren auch, dass Dylan die Hiss anscheinend ins Haus geholt hat, um sich dem Bureau zu entledigen, also um irgendwie zu entkommen von diesem Haus und damit aber gescheitert ist. Ja. Und genau, da in dem Zug erfahren wir dann eben auch, dass über dieses Prime Candidate Programm und über das Dimensional Research, eine Geheimabteilung des Wissenschaftschefes Dr. Darling, den wir zu dem Zeitpunkt nur aus Videosequenzen kennen, die ja wunderbar charmant sind, muss ich sagen.
Ja, das ist auch der Alan Wake Schauspieler.
Ja, genau.
Ja, also sehr witzig. Also es gibt gegen Ende eins, das war, das lohnt sich, danach zu suchen. nee, ich glaube, das trifft man sowieso in der, wo er, weißt du, wo er singt und so.
Genau. Das habe ich mir auch nochmal angeschaut, ja. Das ist sehr gut. Ja. Also sowieso diese Sequenzen über den Dr. Darling, die werden so in einer Art ja, Videoprojektor Kurzfilm gezeigt.
Ja, das hat was von Lost, ne?
Das hat was von Lost, das hat für mich sowas von naturwissenschaftlicher Unterricht in einem Gymnasium irgendwie gehabt. Mhm. Mhm. War es zumindest gedacht, bis man dann irgendwie so merkt, so, da ist irgendwie mehr dahinter, was der da macht. Und dann gibt es auch manchmal so Schnittfehler, die da absichtlich eingebaut wurden, wo er dann irgendwie vorher so einen Mitarbeiter zur Schnecke macht und dann erst sein Video anfängt, was irgendwie vergessen wurde rauszuschneiden. Mhm. Das hat so ein bisschen was von ja, komme gerade nicht auf den Titel, auf jeden Fall von so, There's More Than Meets the Eye, sagen wir mal so. Also es hat fand ich sehr, sehr cool gemacht, diese Videos. Die habe ich immer gerne dann mir angeschaut, wenn die irgendwo liefen, wo man gerade vorbeikommt. Genau.
Ja, und sonst ist es ja so, also es gibt den Dr. Darling und dann der Direktor erscheint einem ja auch die ganze Zeit und an sich, der Effekt ist ja richtig cool. Also seine Silhouette erscheint ja. Und es ist immer irgendwie in der Umwelt. Also das heißt, da, also vor einer Wand oder so, denn, wo man steht, dann sieht man diese Silhouette, die mit einem irgendwie spricht und anleitet.
Ja, hatte so ein bisschen was von Halo und Cortana.
Ja. Ja. Also der Effekt ist auf jeden Fall super cool. Also das Licht wird dann bläulich dann. Mhm. Ja, und ansonsten hat man ja am Anfang, trifft man auf diesen finnischen Putzmann.
Den Hausmeister, genau.
Arti, der irgendwie auch anscheinend was weiß.
Ja, und man nimmt ihn vielleicht gar nicht erstmal so ernst, aber er taucht halt immer wieder auf. Und er taucht nachher auch an Stellen auf, wo sich selbst die Mitarbeiter fragen, wie der eigentlich dahin gekommen ist. Und das macht den sehr suspekt. Also da, man merkt von eigentlich von relativ früh, dass der irgendwie noch eine Rolle spielen wird in diesem Spiel. Mhm. Ansonsten, ja, charmante Person, da rennt immer mit diesem Walkman rum, scheint da irgendwas zu putzen, hat auch ein Büro, in dem wir relativ früh dann auch reinkommen und wo einem auch dann erklärt wird, ja, hier kannst du dir Bonusmissionen abholen. Habe ich dann komplett vergessen, bis ich irgendwann relativ am Ende des Spiels dann nochmal in dieses Büro rein musste, aus irgendeinem Grund. Ich glaube, irgendeine Mission leitet dich dann nochmal da durch und dann habe ich einfach mal diese ganzen Batzen an Missionen dann mir abgeholt und dann nochmal ein bisschen was davon gemacht. Ja. Also das scheint, da hat irgendwie so eine Pinnwand, wo dann nach und nach im Laufe des Spiels irgendwelche Missionen dazukommen, die meist dann irgendwie was damit zu tun haben, mit diesen ja, biologischen Viechern, auf die man dann ja auch trifft, dass man die irgendwie noch beseitigen muss oder die irgendwelchen Dreck hinterlassen haben.
Ja, das ist, also da merkt man schon, diese Geschichte ist
verwirrend.
Nicht ganz so einfach. Ne?
Genau. Ich hatte angefangen mit diesem Dimensional Research, also es scheint so eine Geheimabteilung zu sein, die da Dr. Darling gegründet hat, um den Projektor zu finden, der dort zu sein scheint. Und das ist dann auch schon der Bereich, in dem wir nur mit Hilfe des Hausmeisters eben durchkommen, weil er uns den Weg durch das Labyrinth dann halt bereiten kann. Da setzen wir dann sozusagen diesen Walkman auf und mit Rockmusik begleitet von einer Band, die man auch aus Alan Wake kennt, gehen wir dann da durch. Coole Szene auf jeden Fall. Und wir können das ja hier schon mal auflösen. Der Hausmeister scheint auch so eine Art interdimensionales Wesen zu sein, wie Polaris. Aber mehr so als Art guter Geist zu fungieren, der irgendwie dieses Haus dann zusammenhält. Das ist seine Funktion. Genau. Ja. Dann wird es ein bisschen kompliziert, denn der Dr. Darling und Trench, der alte Direktor, haben sich das Dia des Projektors angeschaut. Und in diesem Bereich, in den sie da eingetreten sind, wurde Trench von den Hiss infiziert. Und gleichzeitig haben sie aber auch Polaris durch in Form von diesem Hedron in das Oldest House geholt. Und Hedron ist sozusagen die physikalische Form von Polaris, die dann auch durch so ein HRV geschützt wird, durch so ein riesiges Ding, was sie dann da anmontiert haben an den Raum. Mhm. Genau. Und wir, ja, also ich kürze das Ganze so ein bisschen ab an dieser Stelle. Wir vernichten dann dieses Hedron. Dadurch übernimmt dann kurze Zeit aber das Hiss den Körper von Jesse und sie wird dann tatsächlich zum Dienstmädchen degradiert. Das ist dann, glaube ich, auch die Szene, wo einmal kurz der Abspann eingespielt wird und dann aber merkwürdig wird. Ja, da habe ich gedacht, okay, merkwürdiges Ende, ich bin wohl fertig. Habe dann auch in die Gruppe geschrieben, habe Control jetzt durch und dann fing dann der Abspann an, wirr zu werden und es ging auch eine ganze Weile weiter. Ja. Genau, also wir spielen dann tatsächlich auch so plötzlich dieses Dienstmädchen, müssen da Post verteilen, Sachen kopieren, Becher einsammeln, noch und nöcher. Dann bekommt der Direktor Post, die wir aus dem Postfach abholen müssen und eben dann zum Schreibtisch bringen. Ich glaube, 2 oder 3 Mal muss man das machen. Und wir sehen dann, dass das Hiss ihn tatsächlich dann gezwungen hat, ihn sich selbst zu töten. Und in dieser Szene kommt Polaris dann doch wieder in Jesse durch und sie akzeptiert ihre Rolle als Director, kann dann den Projektor abschalten und Dylan von den Hiss befreien. Das ist dann tatsächlich dann das richtige Ende von Control bis jetzt, wenn man den DLC außen vor lässt, den es noch nicht gibt an dieser Stelle. Und wir erfahren aber nicht, ob Dylan eigentlich noch menschlich ist in seiner Form, weil er ja auch seit 17 Jahren nun in diesem Zustand gewesen ist, das wird dann einfach offen gelassen erstmal. Mhm.
Ja, und der Dr. Darling ist irgendwie in diesen dimensionalen Bereich gegangen. Mhm. Er hat sich irgendwie aufgelöst oder so. Ja, und irgendwie gibt es immer noch, also diese The Board oder so, diese Stimmen, die man in diesem dimensionalen Bereich hört, die vor, also The Hiss, also Dylan wollte das übernehmen mit Hilfe von The Hiss und so. Und ja, man weiß immer noch nicht so ganz, was die wollen. Aber auf jeden Fall hat man die, also die haben einem auch immer, also immer wenn man neue Fähigkeiten erwirbt, dann spricht man irgendwie mit denen. Die sprechen mit einem immer in so einem komischen Code. Also scheinen die doch eher auf Jessys Seite zu sein und so.
Ja, also es wird einiges offen gelassen. Das Spiel scheint die Story nicht ganz zu Ende erzählt zu haben, was eigentlich schade ist, weil ich mir zumindest irgendwie so ein harmonisches Ende gewünscht hätte. Vielleicht ist es so Absicht, dass man so ein bisschen Akte X-mäßig einfach ein offenes Ende lässt mit Raum für Interpretation. Aber ich habe tatsächlich am Ende noch so ein bisschen was vermisst. Habe mich aber auch gleichzeitig einfach riesig drüber gefreut, dass ich nicht so einen blöden Endgegner hatte wie in Quantum Break. Also da haben sie tatsächlich dann dazugelernt. Ich habe auch das Gefühl, dass ich am Ende ein bisschen overpowered war. Also ich hatte irgendwie am Ende mit den Bossen eigentlich kein Problem mehr. Es gibt allerdings dann noch Post-Game-Content, wo dann doch nochmal so ein stärkerer Endgegner kommt. Auf den hatte ich dann tatsächlich auch keinen Bock mehr. Ja, wir haben jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig darüber gesprochen, was jetzt diese Objects of Power genau sind. Zumindest habe ich nur erwähnt, dass dieser Projektor als Object of Power eben funktioniert, um, ja, oder generell Objects of Power sind eben Objekte, die aus diesem Kontakt zu anderen Dimensionen herstellen oder eben von anderen Dimensionen beeinflusst werden. Im Fall von Ordinary haben sie eben diese Stadt dann zerstört. Wir lernen dann aber auch, dass das Oldest House selber als, ja, Object of Power klassifiziert wird und eben dadurch halt die Macht besitzt, sich zu verstecken und eben innen drin dann auch über dieses Astral Chain diese Verbindung zu anderen Dimensionen eben aufmachen kann.
Genau, und dann gibt's ja eben, also der Projektor ist irgendwie ein sehr mächtiges, aber es gibt so welche, die nicht so eine Gummiente oder so.
Genau, es gibt Objects of Power und Altered Items. Und Altered Items sind ganz gewöhnliche Gegenstände, die irgendwie Kontakt mit einer anderen Dimension gehabt haben und jetzt auf verschiedenste Weisen eben in Quarantäne gehalten werden müssen, damit sie nicht irgendwie Blödsinn machen. Das ist teilweise sehr, sehr lustig, was man da so findet, ja. Bei dieser Ente, die du gerade angesprochen hast, das ist eine witzige Stelle, weil die ist ja Teil einer Mission, wo man drei solche Gegenstände gezielt finden soll. Eins davon ist die Ente. Und die Ente, die habe ich aber schon, bevor diese Mission kam, getroffen.
Aha.
Auf eine ganz lustige Art und Weise. Und zwar ist neben der Ente, also man kommt eigentlich gar nicht in den Raum rein, um Kontakt mit dieser Ente zu kriegen, aber es gibt im Nebenraum einen Weg durchs Dach. Wo man dann über so einen Lüftungsschacht dann da reinkommt. Und eigentlich musst du an dieser Stelle diese Schwebefähigkeit haben, damit du da überhaupt hinkommst. Und ich habe mir allerdings, weil da tausende von Kisten rumstand, mit Hilfe meiner Launchfähigkeit so einen Turm gebaut, über den ich dann in dieses Dach reingeklettert bin. Hat sehr lange gedauert. Und konnte dann schon zu dieser Ente, die da einfach verschwunden ist. Und ich dachte, okay, was war das jetzt? Nur um dann festzustellen, dass das eigentlich noch gar nicht vorgesehen war, dass ich an dieser Stelle zu dieser Ente kam. Ja. Also fand ich cool, dass das Spiel das erlaubt und an dieser Stelle nicht abgestürzt ist, aber.
Ja. Also es gibt auf jeden Fall ein paar Bereiche, wo man nicht weiß, komme ich dahin jetzt oder brauche ich noch was?
Ja.
Ich habe ein paar Sprünge schon mehrmals versucht, bis ich gedacht habe, okay, ich glaube, ich brauche was anderes. Ja.
Ja, es ist so ein, wenn man in die Wikipedia schaut zu Control, dann wird es erstmal als Metroidvania eingestuft. Und das habe ich hinterher erst begriffen, dass man diesen Begriff durchaus verwenden kann für Control. Aber es erschließt sich eigentlich nicht so ganz von Anfang an. Also es ist, als ich Control gespielt habe, habe ich nicht so richtig drüber nachgedacht, was für Fähigkeiten ich noch bekommen könnte. Und ich habe tatsächlich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass ich so eine Vertikalität, die das Spiel dann plötzlich aufmacht, durch diese Schwebefähigkeit, die man dann hat, dass das in diesem Spiel überhaupt Sinn macht. Weil meistens bist du tatsächlich einfach nur in Büroräumen noch und nöcher, wo du gar nicht so eine zweite Ebene brauchst. Und es gibt nur ganz wenige Stellen, die du früh siehst, wo du wirklich in so riesige Bereiche kommst, wo sowas Sinn machen würde. Und deswegen habe ich eigentlich gar nicht darüber nachgedacht. Und als ich dann plötzlich in der Lage war zu schweben, musste ich erstmal überlegen, so, was kann ich jetzt eigentlich alles Neues erreichen, was vorher unerreichbar gewesen ist? Und das war auf jeden Fall ein cooler Effekt. Und da habe ich das Carsten erzählt und der meinte, ja, das habe ich schon im Video vorher gesehen, das war mir klar, dass ich irgendwann schweben kann. Und der musste ganz andere Erfahrungen gehabt haben als ich. Wie war es bei dir? Wie hast du das wahrgenommen?
Ich weiß nicht, also ich glaube, ich habe vermutet, dass man irgendwann fliegen kann. War mir nicht ganz sicher, wie das sich genauso gestaltet. Habe aber schon während des Spielens, also gerade so, es gibt ein Object of Power, so eine Uhr, die halt Ohren ausspuckt.
Ja.
Ja, ohne Ende. Und ein sehr harter so Nebenbosskampf ist, fand ich für mich. war nicht, ich habe das ein paar Mal gemacht. Um dahin zu kommen, habe ich gemerkt, okay, mit den Sprüngen und so, die ich jetzt habe, komme ich nicht dahin.
Mhm.
Das muss so ein Fall für Schweben sein, habe ich mir so verbucht. Okay, Schweben dann dahin zurück.
Ja.
Aber was sich für mich aufgemacht hat mit dem Schweben, war zum Beispiel, also es gibt verschiedene Level in diesem Haus. Es gibt halt so einen Untergrund, irgendwie, was alles verschimmelt ist, also ja, in meinem genau. Badezimmer.
Mhm.
Und da sind so Schimmelmenschen. Und es gibt halt da auch so einen Gegner unten, so ein Schimmelmonster.
Ja.
Und um dahin zu kommen, zum Beispiel, damit der Fall einen nicht tötet, braucht man so Schweben.
Ja, das stimmt.
Und das fand ich interessant einfach, ne? Also das ist sogar so, sowohl nach oben, nach unten und also es ermöglicht einfach, also es schöpft dann die Karte vollkommen aus halt.
Mhm.
Also es ist schon interessant, diese Metroidvania halt in 3D zu nehmen, so. Das fand ich ganz cool.
Ja.
Wobei man nicht unendlich schweben kann. Das finde ich ein bisschen schade. Ne? Also man, irgendwann ist es abgenutzt und dann schwebt man so runter.
Mhm. Ja, das.
Und ich habe eine große Kritik am Schweben. wenn man irgendwie in so einem Bosskampf, also es gibt ein paar Bosskämpfe in der anderen Dimension, wo das so ein Ding ist mit so einem Auge und das macht den Boden kaputt. Und wenn man nach oben guckt, sieht man den Boden ja nicht. Und wenn man da durchfällt, kann man nicht wieder nach oben schweben, sondern schwebt einfach langsam langsam ins Nichts und stirbt.
Genau, das war der Kühlschrank, ne? Das Kühlschrankwesen.
Das war der Kühlschrank, noch was, oder? Weil da ist es wieder da.
Genau, im Kühlschrank habe ich das erste Mal getroffen und dann trifft man an irgendeiner Stelle noch ein zweites Mal drauf.
Ja.
Aber das war, glaube ich, dieser Flamingo, der hat das, glaube ich, auch noch mal gehabt, ja.
Ja, glaube, ja.
Mhm.
Ja, also das fand ich ein bisschen nervig, dass man nicht so einen Aufschub nach oben bekommt von.
Ja. Ja, okay. Das ist so ein bisschen, ja, tatsächlich eine Gameplay-Schwäche, dass man zwar schweben kann, aber es ist nicht nur, dass man dann so ein bisschen die Übersicht verliert, wenn da wirklich Löcher im Boden sind, dass man eben da reinfallen kann, sondern auch, dass ich ganz oft hatte, dass die entweder irgendwas von der UI oder irgendwelche Effekte genau an dem Punkt angezeigt wurden, wo ich eigentlich mein Fadenkreuz habe, sodass ich in der Luft gar nicht mehr richtig interagieren konnte mit den Gegnern. Mhm. Und was hat diesen Luftkampf dann häufig recht erschwert, obwohl ich den ganz gerne häufiger gemacht hätte, ja.
Ja, also bei der Uhr muss man das. Da sind ja vier Plattformen und man muss zwischen denen, weil sonst kriegt man diese Ohren halt auf einen gespuckt und stört halt. Und der Kampf war schon viel Arbeit. Also es war cool. Also ich glaube, die Claudia ist reingekommen, hat das sich angeschaut und die schaut Spiele sonst nie. Und das hat sie sich angeschaut. Und ich glaube, das sah ganz cool aus. Aber es war so viel Arbeit. Also halt die kinetischen Kräfte zu verwalten und hier mal schießen, hier und dann schnell rüberschweben nochmal. Oh, das war viel.
Ja, also aber, nicht nur der Gegner. Also generell fand ich so, wenn irgendein Bosskampf stattgefunden hat, und das am Anfang sind das ja, machst du ja Bosskämpfe gegen Gegner, die später häufiger eben auch ganz als ganz normale Gegner eben dazukommen, da musste man tatsächlich stark lernen, wie man sich zu bewegen hat, wie man bestimmte Fähigkeiten eben kontern kann. Also da ist zum Beispiel relativ früh im Spiel ein Gegner, der eben, glaube ich, schon dieses Schild hat und sich dann unsichtbar machen kann. Und da muss man dann doch schon relativ genau gucken, wie kann ich jetzt im richtigen Moment ausweichen und meine Launch-Fähigkeit benutzen, um den irgendwie zu schwächen. Und ich habe, glaube ich, bei jedem Bosskampf mehrere Anläufe gebraucht, wenn nicht sogar ein ganzes Dutzend an Anläufen. Gerade dieser Gegner, der da im Untergrund gewesen ist, den du da beschrieben hast, bei den Schimmelmenschen, der hat mich ziemlich fertig gemacht, ja.
Nee, ich glaube, viele hatten Probleme damit. Ich weiß auch nicht, ob der so ganz okay ist. Also ob das auch so nicht ein bisschen, nicht buggy, aber halt irgendwie vielleicht nicht so toll vom Design her. Weil es gibt da einen Moment, wo das halt ganz viel so Schimmelzeugs ausspuckt.
Mhm.
Und es wird alles so, man kann nichts mehr sehen. Und so.
Ja.
Und er mit ein paar Leuten gesprochen, die das gespielt haben, und niemand wusste ganz genau, wo man dann hingehen sollte an der Stelle.
Ja.
Also ich glaube, da sind so ein paar Felsen. Ich glaube, da kann man oben hin. aber das Spiel zeigt es einem null an. Mhm. Und ich glaube, ganz viel, also ich habe aus Zufall, habe ich dann in dem Moment, wo ich gestorben bin, den Boss besiegt. Aber ich war wirklich da, das war einfach super knapp. Also ich glaube, so legitim hätte ich das erstmal nicht geschafft.
Ja. Also ich habe diesen Bereich auch relativ früh erkundet, als ich noch gar nicht den Schutzschild hatte. Also man kriegt ja dann von der Wissenschaftlerin, die davor ihr Labor hat, dann irgendwann so ein Gegenmittel, sodass man dann so einigermaßen immun ist. Aber ich hatte Probleme, also weil ich sehr, sehr früh in diesem Areal war, war mir nicht klar, muss ich jetzt hier noch was machen oder ist es schlauer, später wiederzukommen? Und ich habe dann versucht, mich da irgendwie durchzukämpfen. Und das war irgendwie ja nicht so effektiv, weil man da eigentlich nicht belohnt wird in dem Areal. Da gibt es eigentlich nichts, außer irgendwie so ein Control Point. Das fand ich so ein bisschen schade. Also du kommst da zum Beispiel an diese Klippe ran, wo du in diesen ganzen Bereich dann reingucken kannst, wo auch dieses Loch dann ist, und wirst einfach aus der gegenüberliegenden Seite von irgendwas beschossen, und das zieht sehr, sehr viel Schaden bei dir zu.
Ja, ja.
Und du kannst ja auch nicht dein Health regenerieren. Dazu musst du ja dann irgendwie zu dem Gegner hin, ihn töten und dann das Health einsammeln, sonst hast du ja gar keine Möglichkeit, irgendwie Health zu kriegen. Und das heißt, Da bin ich dann einfach rein, wurde dreimal beschossen, war entweder tot oder bin dann völlig geschwächt dann da wieder rausgegangen. Das war so ein bisschen frustrierend, muss ich sagen.
Ja. Ja. Ja, ich meine, sollen wir gezielter über so Gameplay reden dann?
Ja, sehr gerne, ja.
Weil, okay, da fangen wir an. Also Health System Katastrophe mit diesem, also dass die, also man schießt ja Gegner und dann kommen so gelbe so Stücke irgendwie aus denen und die sammelt man auf. Mhm. Und tatsächlich hat das oft dazu geführt, dass ich die ganze Zeit mit wenig Health irgendwie rumgelaufen bin.
Ja, das stimmt.
Und
ja.
Es gibt halt wirklich nicht eine andere Möglichkeit, irgendwie Health zu bekommen. Und ja.
Naja, doch, du kannst einen Control Point einmal anklicken, dann wirst du wieder aufgeladen. Ja.
Ja, klar. Okay, also genau. Also man kann, also ein bisschen wie bei Dark Souls oder so, bei so einem Feuer kann man Lagerfeuer oder so, aber ja, ansonsten hatte ich oft das Gefühl, ich bekomme nicht genug zurück und das fand ich ein bisschen ungünstig.
Ja.
Und also, das hat oft dazu geführt, dass ich an blöden Stellen gestorben bin.
Ja, also das führt natürlich dazu, dass man in den Kampf gezogen wird und dass man nicht einfach nur Fernkampf machen kann, weil man dann eben kein Health bekommt, sondern du musst wirklich dann in den Nahkampf übergehen. Und es gibt auch eine Nahkampffähigkeit, die du auch gleich als allererstes bekommst, die ich dann aber auch so gut wie nie wieder eingesetzt habe, weil die irgendwie ja unbefriedigend gewirkt hat. Also da fand ich dieses Launch wesentlich besser einzusetzen, auch im Nahkampf, und musste mich dann immer so von Gegner zu Gegner arbeiten und die dann da das Health dann auch einsammeln, damit ich dann weiterkämpfen konnte. Oder wenn du halt so einen Moment hattest, wo, keine Ahnung, diesen Bureau Alert gemacht hast, wo dann auch zu späteren Spielen eher leichtere Gegner dann einfach massenweise da auf dich zugestürmt sind, da war dann der ganze Boden irgendwann mit Health übersät und ich hatte überhaupt gar keinen Schaden genommen. Das war dann auch so ein bisschen absurd. Ja.
Ja. Naja, ich meine, also man kann ja natürlich den Gesundheitsbalken fünffach irgendwie upgraden. Aber genau, also da ist so eine Melee, so eine Fähigkeit, und ich glaube, bestimmt benutzen die wenigsten die. Ich meine, wenn das geupgradet ist, das macht das schon was, aber ja, Launch hast du ja ein paar Mal erwähnt, dass diese kinetische Fähigkeit, also wie bei Jedi-Ritter, ne, dass man so Gegner aufheben kann und bewegen kann und so?
Genau, also die kannst du auch relativ stark ausbauen, diese Fähigkeit. Das ist ganz cool.
Ja, genau. Also dann irgendwann kann man Raketen und so ablenken und zurückschießen damit. Und das ist sehr nützlich, weil die viel Schaden machen.
Ja.
Ja, also was ich wirklich ja, und es gibt auch noch so eine Greifgeschichte, ne? Es gibt auch noch diese Geschichte, wo man
Leute übernehmen kann.
Ja, Leute übernehmen kann. Also genau. Seas heißt es auf Englisch, ich weiß nicht mehr, wie es Und das ist so ein bisschen, es werden die dann besessen von allen. So der Exorzist, und die laufen dann so auf Gegner zu.
Ja. Habe ich eigentlich als, also das war eigentlich die Fähigkeit, die ich am stärksten ausgebaut habe, bis ich immer gemerkt habe, dass das gar nicht so mächtig ist. Also es bringt schon was, dass dann Leute da sind, die das Feuer auf sich ziehen können.
Ja.
Also hat schon Effekt, aber irgendwie war das dann doch eher, ja, unbefriedigend. Ich habe es dann doch seltener eingesetzt und dann nachher nicht weiter ausgebaut und mich dann mehr auf dieses Launch konzentriert, weil Launch ist für mich so das Zentrum des Gameplays. Das hat für mich richtig gut funktioniert und das ist auch richtig toll implementiert. Also das war ja auch einer der Faktoren, die ich auf der Gamescom-Demo schon gesehen habe, als ich plötzlich einfach diesen Knopf gedrückt habe. Ich weiß gar nicht, ist Y oder R irgendwie so. Und dann gemerkt habe, ich kann da Sachen schleudern und man kann dann gezielt irgendwelche Gegenstände aufheben und schleudern oder auch aus der Ferne zu sich ziehen und auf dem Weg dann schon Schaden machen, wenn da gerade ein Gegner im Weg ist. Mhm. Also man kann da sehr, sehr viel mit spielen. Man hat dann auch Effekte, wenn zum Beispiel ein Feuerlöscher da ist, dass der dann explodiert beim Aufprall. Mhm. Solche Sachen. Man kann dann später auch so schwerere Gegenstände dann feuern, so Gabelstapler oder sowas. Und
genau, wenn es ein bisschen geupgradet ist, genau.
Genau. Und wenn gerade nichts greifbar ist, dann hebt die Engine einfach irgendwelche Betonbrocken aus der Wand und dann kannst du die
schleudern. Das ist schon ziemlich witzig. Da war echt so die Frage, also was machen wir, wenn nichts in der Nähe ist, geht dann einmal irgendwas aus der Wand.
Ja, also das ist eine ganz tolle Sache, finde ich. Man kann dann immer noch Gegner aufheben und schleudern, was dann auch irgendwie ganz nett ist, aber eigentlich gar nicht so viel bringt. Ja, ziemlich coole Sache. Also spielt sich sehr, sehr zufriedenstellend, ja.
Eigentlich muss man das ja nutzen, also gerade Gegner mit so Schildern. Mhm. Mit Munition kommt man erstmal nicht da durch. Das heißt, erstmal muss man versuchen, irgendwie was auf sie zu werfen, um den unteren Balken erstmal wegzuhaben.
Ja.
Bei denen, also von daher, das hat zwar so eine Schießmechanik drin im Spiel, und die ist auch wichtig, aber diese Fähigkeiten muss man auch irgendwie einsetzen.
Also ich habe tatsächlich immer abwechselnd dann gespielt. Also ich hatte immer so eine Phase, wo ich dann geschossen habe und wenn dann keine Munition mehr da war, dann habe ich dann die Launch-Fähigkeit benutzt, bis dann meine Waffe wieder aufgeladen war und dann immer so im Wechsel eigentlich gearbeitet. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
Ja.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das benutzt hast, man kann so ein Schild aus so Stein, also wie die Steine, die man aus der Wand holt, also kann man das also vor einen quasi aufbauen. Und wenn man das upgradet, dann schießt man die Steine am Ende halt zurück.
Ja.
Aber das habe ich wirklich nicht viel benutzt. Ich weiß nicht, ob das auch ein Fehler war. Also man kann sich halt schon schützen. Aber bei Bossen zum Beispiel war es so, hat das Schild nur einen Schuss gehalten.
Ja.
Also gerade das Schwerste, den du meintest, am Ende diese eine Typ, der rumfliegen kann.
Mhm.
Und der Bosskampf war wirklich auch furchtbar. Und ich habe das letzten Endes ein bisschen erschummelt. Also ich bin irgendwann ganz hoch hin und habe nach unten geschossen. Aber ich weiß nicht, ob man dieses Schild hätte mehr nutzen können, als ich es getan habe.
Nee, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ich habe den Schild eigentlich nur verwendet in Verzweiflungstaten, wenn irgendwie ein Bosskampf nicht so gelaufen ist, wie ich mir vorgestellt habe. Ich kaum noch Energie hatte und gesehen habe, okay, da drüben kann ich noch Energie holen. Dann habe ich versucht, mit dem Schild dann dahin zu kommen. Und meistens hat das nicht funktioniert.
Ja. Ja, also irgendwie war das für mich nicht so ganz rund von den ganzen Fähigkeiten. Ich meine, jetzt bin ich komme voll durcheinander, weil ich jetzt Star Wars Jedi Fallen Order durchgespielt habe.
Mhm.
Und es hat so ähnliche Fähigkeiten, nur gibt's da eine Unterscheidung zwischen Schieben und Ziehen mit der Macht, also von Gegnern. Und das ist bei Control eben nicht.
Okay.
Ja. Also das heißt, es ist ein bisschen ähnlich vom Gefühl her. Und in beiden Spielen kann man schon witzige Sachen mitmachen. Wobei, ja, also wo du das nochmal erzählt hast, da erinnere ich mich dran. Also wirklich ganz cool fand ich, wenn man eben einen Gegner von hinten holt und der macht einen Gegner vor ihm halt kaputt, indem man das tut, ist schon sehr witzig. Und bedeutet auch, dass man immer schauen muss, wie ist meine Umgebung, wie viel Energie habe ich, weil diese Kräfte ziehen alles von so einem Energiebalken ab. Und dann kommt die Waffe, die einen zum Direktor macht, und da bekommt man ja auch neue Fähigkeiten für die, also am Anfang hat man so eine Art Pistole, ne? Und dann, ich weiß nicht, ich glaube, die Schrotflinte kommt zuerst dazu. Also es kann sich halt wandeln und sieht auch ganz cool aus und so, ne? Aber anstatt irgendwie Munition aufzusammeln, regeneriert das sich.
Ja.
Also das heißt, ja. Es ist immer so ein bisschen ein Verwalten in meinem Kopf gewesen zwischen, wie viele Schüsse habe ich noch, wie viel Energie habe ich noch und so. Wenn man wirklich die Munition komplett aufbraucht, dauert es halt eine Weile, bis es wieder kommt und so, und dann muss man irgendwie panisch rumlaufen.
Ja, ich hab vor allem immer mit dieser Waffenfähigkeit dann gekämpft, die nur 2 Schuss hatte, die aber dafür sehr mächtig waren. Also meistens hast du dann einen One-Hit-Kill gemacht.
Pierce heißt es, glaube ich, ne?
Pierce, genau.
Ja.
Also die fand ich sehr mächtig, die kam mir sehr entgegen und man kann in diesem Spiel auch sehr, sehr gut zielen. Also das kann man schon gut machen. Und als zweite Fähigkeit hatte ich dann lange Zeit entweder die Shotgun und später habe ich ein bisschen mit dem Raketenwerfer dann noch versucht, Sachen zu machen. Also eher so langsame Waffen, die ich dann hauptsächlich benutzt habe. Das ging eigentlich ganz gut.
Ja, also für Bosse ist mein Geheimtipp, Pierce auf jeden Fall immer mitzunehmen.
Mhm.
Weil das auf die auf die Schwachstellen sehr viel Schaden macht.
Ja.
Genau, ja, man hat eben nur ein paar Schuss damit. Das ist halt die Gefahr. Also da, Und es gibt halt diese Schnellschuss-Variante auch, ne?
Mhm.
Ja. Weil letzten Endes, man wird dazu motiviert, es gibt so eine Art, es gibt diese so Nebenmissionen, die einem nie wirklich erklärt werden, dass man die machen soll.
Ja.
Nur es ist ganz gut, dass man die macht, weil die halt verschiedene Dinge, also man kann sich damit schneller upgraden, wenn man die macht. Und das heißt irgendwie, geh zum Hauptquartier und bring Leute mit dieser Waffe um. Oder
Du meinst diese permanent aktiven Nebenmissionen, die man da hat?
Genau.
Wie hießen die dann?
Ja.
Counterboard Measures oder so?
Ja, genau, ja. Diese Counterboard Measures. Und die sollte man schon irgendwie machen, aber man wird eigentlich selten, also gar nicht so richtig drauf getränkt, die zu tun. Aber wenn man die macht, dann muss man oft die Waffen wechseln, weil die verschiedenen Waffen verlangen. Da kann man ja sehen, also was mag ich nutzen, was ist weniger nützlich. Und, da kriegt man ein bisschen ein Gefühl für.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist auch die einzige Motivation, weil sonst fand ich das tatsächlich eher nervig, die zu machen. Also es ist irgendwie relativ viel Nachdenken, das muss man machen, wenn man die gezielt machen möchte. Dann muss man sich halt gezielt, also man kann ja immer drei von diesen Counterboard Measures gleichzeitig aktiv haben. Und dann heißt es zum Beispiel, geh in Executive und erschießt so und so viele Gegner mit dieser Waffe. Mhm. So, und dann weißt du aber, okay, meine Mission wird mich eher in den Research-Bereich jetzt treiben. Da werde ich dann keine Punkte sammeln. Vielleicht mache ich eher was dann dort irgendwie Punkte bringt.
Ja.
Und ich bin dann dazu übergegangen, habe meistens mir Missionen rausgesucht, weil du konntest ja auch Missionen wegwerfen. Dann wurden eben neue dir zur Verfügung gestellt, die so allgemeingültig waren. So.
Ja.
Brachten dann aber meistens weniger Belohnung, ja.
Ich habe nur weggeworfen irgendwann. Weggeworfen, bis es irgendwas Nützliches kam und dann, weil ich habe ja das Platinum habe ich geholt, Dutch Grin, und dafür musste ich halt ein paar machen. Ja, es war schon ein bisschen nervig. Also das ist auch nicht so gut implementiert, würde ich sagen. Weil oft sind die gerade nicht für die Gegend, wo man ist, oder, ne? Und dann gibt es diese Alerts noch, wo es irgendwie heißt, also man ist irgendwie ganz woanders und dann heißt es Alert irgendwo, da muss man hingehen, um ein paar Gegner töten. Ist die Frage, teleportiere ich jetzt dahin und unterbreche, dass ich gerade mache? Ist so die Frage, ne?
Ja, ich habe das nur gemacht, also gerade diese Alerts, die waren recht mächtig, weil du da relativ viel Belohnung bekommst. Also da kriegst du häufig auch so Waffenmods, die ein bisschen besser sind. Also das war gar nicht so verkehrt. Also diese Counterbot-Measures hingegen, die habe ich tatsächlich eher als lästiges Gimmick empfunden, wo ich für nur ein Achievement für bekommen habe und dann war es mir eigentlich auch egal.
Ich meine, das muss man noch dazu sagen, es gibt eben ein Modifikationssystem irgendwie auch für die verschiedenen Varianten der Waffe. Mhm. Also die können Schaden modifizieren, mehr Health verleihen, man kriegt auch mehr Health von den gelben Splittern, die man aufsammelt oder so. Also da kann man schon gucken und die haben auch verschiedene Level. Ne? Und man kann auch welche herstellen, aber das war irgendwann nicht mehr sinnvoll, weil alles, was ich aufgesammelt habe, war besser als das, was ich herstellen konnte.
Ja, ja.
Also das schien mir ein bisschen, irgendwie haben die das drin gelassen im Spiel, aber die brauchen das null.
Ja, war mein Eindruck. Ja, das stimmt. Ich habe es auch nicht einmal genutzt tatsächlich, weil das Problem war, du sammelst halt tonnenweise von Ressourcen, die du überhaupt nicht zuordnen kannst, ein. Also es gibt keine Ahnung, 10, 12 verschiedene Typen von Ressourcen, die du auch nur brauchst, um irgendwie was zu kaufen. Und entweder hast du die Ressourcen dann oder nicht. Also es ist eigentlich völlig egal, was für Ressourcen du da sammelst. Du kannst nicht gezielt irgendwo welche kaufen oder verkaufen oder tauschen. Du sammelst sie einfach nur ein. Von daher ist es eigentlich völlig Banane, dass da so viele verschiedene Ressourcentypen waren.
Ja, ja.
Und du brauchst dann auch irgendwann relativ viele, um deine Waffen eben zu verbessern. Also überhaupt neue Slots freizuschalten oder war, glaube ich, das, was man da machen konnte, ne?
Ja.
Ja.
Genau. Also am Anfang ist da nur ein Slot und dann kann man am Ende drei oder was weiß ich. Mhm. Ja. Also ich hatte das Gefühl, dass so ein Crafting-System irgendwie so halbherzig implementiert.
Ja, also das ist auch ein großer Kritikpunkt, den ich an dem Spiel habe, weil das irgendwie so nicht zu Ende gedacht worden ist. Also da gibt es einfach so viele Beispiele von Spielen, die das besser machen. Das hätte man definitiv anders lösen können. Was ich hingegen ganz gut fand, war, wenn du irgendwie eine Hauptmission abschließt oder eine Nebenmission auch, dann kriegst du so Punkte, die du dann für deine persönlichen Fähigkeiten eben einsetzen kannst, die du dann verbessern kannst. Und diese Punkte, die findest du halt auch, wenn du irgendwelche geheimen Orte findest, die eigentlich nicht vorgesehen waren, dass du dorthin gehst. Teilweise werden die durch Nebenmissionen so angeteasert, dass du vielleicht mal gucken gehst, fliegt man doch irgendwie durch dieses Fenster da hinten und dann, Secret Location gefunden. Das fand ich ganz cool, dass man da auch noch eine Belohnung bekommen hat,
in Form
von solchen Punkten.
Ich glaube, wenn man sich ungünstig levelt mit diesen Fähigkeiten, kann man sich auch das Spiel schwer machen.
Mhm.
Ne? Also das Spiel lässt einem ziemlich freie Hand mit. Aber es ist halt klar, also Launch haben wir ja so viel erzählt, weil es sehr nützlich ist. Das heißt, sollte man schon machen, wenn halt die Leute halt Exorzismus-mäßig in Anspruch nehmen, vielleicht eher nicht. Ich meine, ich hatte das halt und ja, ich fand es ganz witzig. Vor allen Dingen, wenn man die Leute übernimmt, hatte ich das Gefühl, dass ich oft nicht so viel Schaden dann nehme, wobei man einfach da stillsteht, aber...
Ja, das stimmt. Ne? Du brauchst zwar eine Ewigkeit, um so einen Gegner zu übernehmen, aber du wirst dann auch... Also ich habe da auch selten Schaden genommen in dem Zeitraum.
Ja, das war, also ich glaube, da ist ein bisschen Schutz irgendwie, ja. Aber ja, so nützlich ist es nicht, im Gegensatz eben zu so Gesundheit upgraden und so Sänge. Und irgendwann, wenn man später fliegen kann, ist natürlich mit Länge fliegen auch cool.
Ja. Es gibt ein kleiner Gag in dem Spiel, und zwar gibt es diese Spiegelgegner, die andere Gegner in der Umgebung auf.
Wie spricht man sie aus? Isage?
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn so ein Spiegel da ist, dann lädt sich die Health Bar von den Gegnern wieder auf und dann ist es sinnvoll, erst diese Spiegel anzugreifen und dann die Gegner, weil sonst ist es ein bisschen schwieriger. Und du kannst daher eine Seas-Fähigkeit so weit aufleveln, dass du diese Spiegel auch übernehmen kannst und die heilen dann dich tatsächlich.
Ach so, du meinst diese Sphären?
Ja, genau.
Ja, genau. Also das heißt, es gibt auch verschiedene Gegnertypen, ne? Und ich glaube, manche haben das nicht so ganz gesehen, aber es gibt halt so ein paar mit Scharfschützengewehr und manche mit Raketen und die ganz normalen. Und dann gibt's diese irgendwie durchsichtigen Kugeln, die irgendwie Gesundheit verleihen. Genau.
Genau, als Spiegel habe ich die irgendwie bezeichnet.
Achso. Ja. Okay. Ja. Die zu kapieren, dass die das erstmal machen. Und ja, wenn man die übernimmt, dann dann helfen die einem selbst, ist schon cool.
Ja, es ist eigentlich nur ein Gag, aber weil die kommen halt in den Bosskämpfen, tauchen die nicht auf. Das heißt, in den Kämpfen, wo die auftauchen, war ich zumindest immer stark genug, so dass ich eigentlich gar kein Problem hatte. Aber ich finde das halt ein ganz netter Gag. So, es ist auf jeden Fall zu Ende gedachtes Spieldesign, wenn man das eben machen kann.
Ja, ich meine, das Problem war, als ich das gebraucht habe, war ich so mächtig, dass ich es nicht mehr nötig hatte. Aber an sich wäre das eine tolle Möglichkeit gewesen, immer an Gesundheit zu kommen. Aber ja.
Ja, das ist tatsächlich das Problem. Du musst diese Seas-Fähigkeit komplett aufgelevelt haben, um das freischalten zu können. Und zu dem Zeitpunkt bist du so mächtig, dass du das nicht mehr brauchst. Ja.
Ja. Mhm. Nee, was ich meinte eben war, also es gibt ja ganz viele tolle Nebenmissionen und ganz viele tolle so Bosskämpfe. Und was mich wirklich gelehrt hat, wie ich eigentlich spielen soll, war Spiegel Jesse.
Mhm.
Die irgendwie Jesse rückwärts ist, also E-Sedge.
Ja, das ist ein ganz, ganz tolles Level gewesen, ja, das stimmt.
Also da geht man tatsächlich durch so, also ein Spiegel ist ein Altered, ein Powerful Object, oder?
Ein Altered Item, glaube ich, oder?
Okay. Hm. Das fasst man an und dann ist man im Raum, aber spiegelverkehrt.
Ja.
Und dann muss man gegen sich kämpfen und da sieht man, so könnte ich spielen. Weil es immer, also jedes Mal, wenn man, es hat so 4, 5 Phasen oder so, mit jeder Phase wird die halt besser und benutzt noch mehr von den Waffentypen und fliegt dann am Ende rum und so. Hm. Da habe ich eskapiert. So könnte man das machen.
Ja.
Ja,
ich bin der Meinung,
nicht so leicht.
Ja, ich bin der Meinung, dass ich den Kampf zu leicht hatte, weil dieser Raum, das ist ja ein relativ großer Raum, in dem man dann diesen Kampf macht, der hat sehr viele Säulen an der Seite und auch so Treppenaufgänge und ich stand einfach auf so einem Treppenaufgang und wurde nicht mehr angegriffen und dann konnte ich relativ in Ruhe dann Spiegel Jesse besiegen und hatte gar nicht so einen herausfordernden Kampf gehabt.
An dem Moment. War nicht meine
Erfahrung. Ja. Ich glaube, das war nicht
die
so vorgesehen.
Die hat mich ziemlich kaputt gemacht. Mhm. Also, weil am Ende, wenn man diese Levitationskraft voll aufgelevelt hat, kann man auch so in den Boden schlagen, ne?
Ja, stimmt, ja.
Und das hat die dauernd gemacht, ne? Hat voll viel Schaden gemacht und sie hat auch noch, die benutzt die verschiedenen Waffentypen und so. Ja, war schon nicht so ganz einfach, glaube ich. Aber war auf jeden Fall cool. Und das heißt, ich meine, das fand ich ja sowieso interessant. Ich habe, glaube ich, viele Missionen gemacht, die man hätte auslassen können. Erstmal zum Beispiel die Uhr.
Mhm.
Dieses Ding unter, also dieses Pilzding, Schimmelmonster. Aber dann am Ende habe ich den Typ doch gemacht, der so schwer war, der rumfliegt.
Ja, okay.
Weil was wirklich ganz perfide. Es gibt so noch einen Gegnertyp, das ist irgendwie so ein Drache, der unsichtbar wird und dann man kann erkennen, dass es irgendwie so eine Art Nebel gibt, was die Luft so ein bisschen schimmern lässt.
Mhm.
Aber dann taucht es auch einmal auf und kotzt auf einen. Und diese Kotze, die macht richtig krass viel Schaden. Also eigentlich ist man kurz vorm Sterben damit schon, ne? Und der Gegner hatte auch noch so kleine Gegner mit sich, der Typ, der rumfliegt. Und so habe ich irgendwann doch im Internet nachgelesen, dass man vielleicht nach oben gehen soll, weil die dann nicht mehr auftauchen.
Okay.
Ja, das habe ich dann so gemacht.
Ja, also ich gab so 2, 3 Stellen, da brauchte ich auch Hilfe aus dem Internet, weil irgendwie nicht klar war, wohin ich genau gehen musste. Und dann habe ich aber gesehen, da gibt es noch eine dritte Ebene, über die du dann da hinkommen kannst. Und das war überhaupt nicht klar. Das fand ich dann so ein bisschen schwierig. Und generell ist diese Karte auch ziemlich mies, muss ich sagen. Also erstmal hatte ich ganz oft das Problem, dass die Karte gar nicht geladen hat, sodass ich teilweise nochmal das Areal wechseln musste, um dann zu triggern, dass die Konsole das nochmal in den Speicher lädt, weil die einfach nicht aufgetaucht ist. Und dann ist das halt eine reine 2D-Karte. Und das wird so ein bisschen angedeutet durch Grau und Schwarz, was vielleicht unterschiedliche Ebenen sein sollen, aber das ist schwer auszumachen. Das fand ich tatsächlich nicht gut gelöst, wie sie das mit der Karte gemacht haben.
Ja. Ja, also oft habe ich nicht ganz gewusst, wo ich hinlaufen sollte und bin einfach ein bisschen ziellos. Ja, genau. Es ist der Mr. Tomassi. Den hast du dann nicht gemacht?
Den habe ich nicht gemacht, genau. Ja.
Okay.
Ja.
Ja, der ist irgendwie auch also genau wie das Pilzmonster, die beiden, finde ich, die haben mich sehr krass an Quantum Break erinnert, als ich da am Fluchen war. Also ja. Wirklich. Da habe ich echt bei den Kämpfen gedacht, also Remedy, vielleicht solltet ihr das lassen. Mit Bosskämpfen, ich weiß es nicht.
Es gibt ja auch nur einen Schwierigkeitsgrad, oder? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Also bei Alan Wake gibt es, glaube ich, mehrere, aber bei Control, ich kann mich nicht erinnern, ob ich da die Wahl hatte. Ich
dachte, es gibt welche.
Muss ich vielleicht nebenbei mal googeln. Ich weiß es tatsächlich nicht.
Es hat keine. Ja. Weil ja, das ist eben das Problem. Hat keins. Und tatsächlich, die letzten Bosse sind ein bisschen, also Mr. Tomasi, also der letzte Kampf mit dem ist wirklich nicht so cool. Mhm. Wegen dieser halt Kotzdrachen.
Ja. Und so. Aber es ist, wie gesagt, ein Boss, der nicht Pflicht ist, der nur optional ist, wie die meisten Bosse eigentlich. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man sich vorher nicht mit den Bossen beschäftigt hat, das sind ja meistens dann Abschlüsse von Nebenmissionen, dann kriegt man auch entsprechend halt die Levelpunkte nicht, dass man das im Endgame tatsächlich schwieriger hat, weil da hatte ich das Gefühl, das war relativ leicht da, um dieses Hedron herumzukommen und diese einzelnen Level Gegner, die dann da kamen.
Nee, bei mir nicht. Echt bei mir nicht. Dieses Hedron-Dings, der Kampf, das war ziemlich nervig,
okay.
Fand ich.
Also das hat Carsten mir auch erzählt, der hatte da auch Probleme, aber ich bin da mit dem ersten Anlauf durch.
Na, nee, weil man hat verschiedene Plattformen,
ja.
Und man schwebt dann zum nächsten. Mhm. Und zum Beispiel beim zweiten bin ich ein paar Mal gestorben und beim dritten dann, und da muss man immer ganz unten anfangen. Und da bin ich schon leicht am Fluchen gewesen dann.
Okay.
Und, ja, das fand ich, also da hochzukommen, fand ich nicht so einfach. Und es war tatsächlich so, jedes Mal, wenn es weiterging, war so, nee, nicht noch eins, nein, bitte nicht. Ja. Und einmal habe ich fast, ich hatte noch einen Gegner am Leben und bin runtergefallen und gestorben.
Ah, nein.
Mhm. Mhm.
Ja.
Also das war schon, fand ich nicht so ganz einfach, aber wer weiß wieso.
Ja, das Problem an dieser Stelle auch etwas, was ich vom Game Design nicht so gut gelöst finde, ist, dass wenn du gestorben bist in einem Bosskampf oder generell, du wirst immer an den letzten Control Point zurückgesetzt, egal wo der ist. Und das kann im Zweifel ein langer Weg sein, den du dann nochmal machen musst. Also das Spiel speichert dann schon irgendwelche Dokumente oder sowas, was du gefunden hast, aber du wirst halt da erst respawnen und nicht unmittelbar vor dem Bossgegner oder sowas, was ich hinterfragen würde, ob das wirklich zielführend ist, das so zu machen.
Mhm. Ja. Auf jeden Fall, da sind schon ein paar Sachen. Man kann sagen, es erinnert ein bisschen an so Dark Souls oder so, dass es so ist. Aber, also zum Beispiel jetzt die Parallelen zu Fallen Order sind schon stark, weil das schon sehr stark an so Dark Souls oder Sekiro oder so angelehnt ist, ne?
Mhm.
Aber das macht das Spiel zum Beispiel konsequenter. Also, dass man einfach schon schnell erkennt, okay, das ist so ein Spiel, was ein bisschen hart sein will. Und bei Control hatte ich das Gefühl, das passt nicht so ganz.
Ja.
Und ich glaube, es hat mich ein bisschen mehr genervt. Genau, also gerade der Mr. Tomasi, da musste man dann hinlaufen wieder. Und ja. Aber ansonsten fand ich, Gameplay-mäßig fand ich das schon ganz cool. Also wenn man nur schießt, dann hat man das nicht ganz begriffen. Wenn man aber verschiedene Waffen nicht ausprobiert, dann geht auch was verloren. Also es ist schon interessant, wie man verschiedene Strategien gegenüber Gegner nutzen kann, gerade im Bosskämpfen. Ja, und auch die Vertikalität dann am Ende nutzen muss, um einfach zu entkommen oder so.
Ja, das stimmt. Also ich finde das auch ganz nett gemacht, wie die Fähigkeiten eingeführt werden. Das ist nämlich immer in so, ja, keine Ahnung, ob das noch diesem Astral Chain gehört. Auf jeden Fall ist das so ein abstrakter Level, den du dann machen musst, wo so Pseudo-Gegner dann dir vorgesetzt werden, die dann darauf fokussiert sind, dass du die Fähigkeit, die du jetzt gerade lernen wirst, dann einmal ausprobieren musst, um da überhaupt durchzukommen, dass du es halt begriffen hast. Und dann kannst du es hinterher eben in deinem echten Spielverlauf dann weiterhin verwenden. Das fand ich eine ganz nette Idee. Fand ich cool gemacht. Und generell auch so dieses, als ich das erste Mal so in dieses Astral Chain reingucken konnte, also halt aus dem Büro raus und plötzlich war da dieser riesige Raum, so wo ich am anderen Ende irgendwo diese Brücke sehen kann und was mache ich jetzt hier und da hinten ist auch noch eine Brücke, wie komme ich da hin, und das war schon cool gemacht. Ich glaube, das erste Mal, dass ich in so einen Bereich gekommen bin, da musste ich auch tatsächlich vorher so einen Sicherheitsbereich dann durchlaufen, wo natürlich kein Mensch war. Aber das war auch irgendwie so magisch. So, du musst hier einmal durch, deine Waffen abgeben und dann darfst du in den Astral Chain reingucken oder sowas.
Ja. Ich meine, ganz cool ist ja auch, also es gibt dieses Hotel irgendwie, so ein Hotel, wo man man muss so einen Lichtschalter immer dreimal betätigen und dann ist man in so einem Hotel und dann muss man immer so ein leichtes Puzzle lösen und so. Das hat schon sehr viel von so Alan Wake und so.
Ja, das stimmt, ja.
Ja. Aber das war auch interessant, zur Abwechslung, um so solche Brücken eben zu überbrücken, wo man nicht weiterkommt in der Welt, sondern erst in dieser Astralebene muss in dieses Hotel und dann irgendwas machen. Mhm. Radio irgendwie anmachen oder sowas in den Zimmern oder sowas.
Ja, nee, das war witzig. Also es gibt sowieso nicht so viele Rätsel in dem Spiel, aber die da sind, die fand ich dann zu dem Zeitpunkt auch ganz witzig eingebaut und waren ganz nett gemacht. Also wie zum Beispiel dieser Spiegel, wo man dann ja auch noch ein Rätsel in dem Spiegelraum lösen kann, was man glaube ich nur dann auflösen kann, wenn man vorher in dem echten Raum sich so ein Symbol eingeprägt hat, und solche Sachen fand ich immer ganz nett gemacht.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ich überlege, ob ich das getan habe. auf jeden Fall witzig, es gab auch diese Nebenmission mit der Stimme von Hideo Kojima.
Oh ja.
Wo man auch so irgendwie so Traumsequenzen und Kojima und seine Übersetzer sprechen dann dazu, dass man irgendwie zu Bäumen hinläuft und so. Das ist auch so ein bisschen interessant. genau, also so eine Art, wo man in so eine Isolations Dingsbums, ne, so eintaucht und so seine Stimme hört.
Mhm.
Das ist interessant. Und man kriegt auch einen Upgrade-Punkt dafür.
Ja, coole Sache. Also, was mich am Game Design selber noch fasziniert hat, war eigentlich so die Welt selber, weil du bist zwar nur die ganze Zeit in diesem Bürogebäude, aber das ist alles so wahnsinnig detailliert dargestellt. Also das sind halt Schreibtische, wo ich dann anfangs gerade viel Zeit damit verbracht habe, so zu gucken, was steht dann so an den Pinnwänden und was liegt dann so auf den Schreibtischen rum. Habe ich dann immer geärgert, dass da irgendwie so die Physik dann von Control nicht ganz funktioniert hat. Also du gehst dann auf den Schreibtisch zu und hast halt im Hintergrund schon diese Launchfähigkeit oder dein Schild und irgendwas interagiert dann schon mit der Umgebung, sodass du auf den Schreibtisch zugehst und der kippt um oder so. Das fand ich dann mal doof. Irgendwann war mir das dann egal, dann habe ich dann die Tische auch als Wurfgegenstände verwendet und so. Aber das einfach so sehr viel Liebe zum Detail, die dann da vorgeherrscht hat, das fand ich sehr, sehr cool.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm.
Genau. Ich habe mir relativ früh, nachdem ich das durch hatte, mal so überlegt, ob da vielleicht nicht noch mehr hintersteckt, hinter Control und der Geschichte. So eine Idee, die dann Remedy dazu bewegt hat, oder Sam Lake oder wer auch immer die Story sieht, die sich dann zusammen gebaut hat, was dann hintersteckt. Und ich habe auf Twitter dann irgendwann, als ich noch im Spiel war, jemandem irgendeinen Tweet gesehen, wo jemand das Ganze mit so Psychotherapie verglichen hat. So ohne ins Detail zu gehen, einfach nur ein paar Zeichen, einfach dieses Wort im Zusammenhang mit Control in den Raum geworfen, und dann habe ich einfach mal überlegt, so sehe ich dann irgendwelche Verbindungen, die in die Richtung gehen, und habe mir da selber so ein bisschen was zusammengesponnen. Ich weiß nicht, ich kann ja mal kurz präsentieren, was ich mir da so überlegt habe. Du beginnst ja dieses Spiel in Person von Jesse und bist die ersten Spielstunden sehr, sehr verwirrt, was da gerade passiert, was vor sich geht. Und Jesse selber als Person ist ja auch verwirrt und versucht einfach damit umzugehen. Er freut sich dann an ihrer hochrangigen Position und der damit verbundenen Freiheit, sich einfach zu bewegen und auch die Fähigkeiten, die sie nach und nach lernt, dann auch teilweise zu erklären versucht und auch anderen Leuten dann davon erzählt, so dass sich bei mir dann auch das Gefühl eingestellt hat, so ich verstehe dieses Spiel nicht, aber es fühlt sich irgendwie cool an und ich kann mich einfach mit Jesse identifizieren. Und nach habe ich dann halt versucht, mir so eine Erklärung dann zusammen zu reimen und habe dann halt diesen Tweet gesehen und habe dann aber versucht, ohne Spoilerangst dann mir selber da was zu überlegen. So, ob ich irgendwie so Spuren einer Krankheit sehen kann, so eine Krankheit, die Jesse im Real Life eben befallen hat, so dass das vielleicht alles nur ein Traum ist, den wir hier erleben und keine Ahnung, eine Krankheit, die sie halt innerlich zu bekämpfen versucht. Sie erwähnt ja beispielsweise auch, dass das Haus an sich, das ja auch nur als Haus bezeichnet wird, und bei einer psychischen Krankheit ist es ja oft auch so, dass die Ursache gar nicht bekannt ist. Du hast irgendwie nur die Symptome, aber weißt gar nicht, wo das herkommt. Oft beginnt ja so auch eine Depression, meinetwegen. Also vielleicht ist es also so gemeint, dass dieses Haus selbst als Container für die Ursache der Krankheit, die Jesse im realen Leben befallen hat, dienen soll und sie einfach jetzt nun in der Lage ist, dieses Haus zu sehen, was quasi dann die Ursache ihrer psychischen Krankheit ist, weil eben nicht jeder dieses Haus sehen kann. Und sie geht dann eben hinein und ist alleine dadurch, dass sie jetzt in diesem Haus drin ist, schon in der Lage, so eine mächtige Position einzunehmen, einfach zu wissen, dass in diesem Haus die Ursache für ihre Krankheit liegt. Und sie sucht ja dann eben nach ihrem Bruder Dylan, der vielleicht, wenn sie den gefunden hat, dann auch ihre Krankheit besiegen lässt im realen Leben. Und die Krankheit wehrt sich gegen Jesse, die jetzt in diesem Haus rumläuft, in Form dieser Hiss, die einfach immer überall auftauchen und sie angreifen. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen diese Zwischenmission, so diese Alerts, die immer wieder auftauchen und Jesse dazu zwingen, von ihrem Pfad abzuweichen und dann wieder einen Teil dieser Krankheit zu besiegen, die sonst wieder zu stark wird oder so. Und so habe ich mir das so ein bisschen dann zusammengesponnen. Ja, und Dylan, ihr Bruder, der eben das Ziel ist, vielleicht leidet der im realen Leben auch an dieser Krankheit, ist vielleicht jetzt schon zum Opfer gefallen. Wir wissen ja gar nicht, ob er lebt oder tot ist. Und sie versucht halt nun nicht nur sich selbst zu helfen, sondern auch zu erklären, was mit ihrem Bruder geschehen ist. Vielleicht um im realen Leben dann anderen Menschen hinterher zu erklären, was passiert ist oder so, ihren Eltern oder sowas. Weiß nicht, was sagst du dazu? Ich wollte eigentlich mal auf Reddit oder so gucken, ob irgendwas in die Richtung aufgeschrieben sein könnte von Leuten, die da schon was zu gesagt haben. Vielleicht hat Remedy selber auch schon was dazu gesagt. Das habe ich jetzt aber im Vorfeld nicht mehr recherchiert. Aber ich finde, das passt irgendwie so. Und das macht für mich auch den Umgang mit diesen komischen Nebenmissionen, die ständig aufploppen und eigentlich gar keinen Spielfortschritt bringen, sondern dich nur dazu bringen, von deinem Pfad abzuweichen und erneut Gegnerhorden zu besiegen, bloß um vielleicht ein paar Gegenstände einzusammeln, so ein bisschen, ja, erklären das so ein bisschen, weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen Hirngespinst, aber ich fand die Idee irgendwie ganz witzig.
Ja, ich meine, ich denke, das ist ja das Tolle an so diesem Twin Peaks-Genre oder so, ne?
Ja.
Kann man, man muss eigentlich immer ein bisschen was hineininterpretieren. Also das Spiel lässt es ja auch uneindeutig, was da letzten Endes gemeint ist. Und ich denke halt klar, also so abgefahren wie manche Szenen sind, ja, ich denke, darüber nachzudenken, dass es um psychische Dinge gehen könnte, liegt nicht weit weg. Was ich noch gesehen habe, erwähnt, war noch die Idee, dass man mit Jesse quasi als Frau, die zum so Direktorin wird, quasi in so einer Art Männerwelt ist. Und am Anfang fühlt man sich unwohl und die sich erst nach und nach ihre Rolle bemächtigt. Die Deutung habe ich auch gelesen. Ne? Also da der Direktor Trench und der Darling und so. Und am Ende feiert der Darling ein Jahr.
Mhm.
In so eine Videosequenz. Ich glaube auch ein bisschen sowas ist auch drin. Also die Männer haben quasi alles kaputt gemacht. Der Trench vor allen Dingen. Und die haben halt zu unvorsichtig geforscht. Und dann muss die Jessie halt kommen und er räumt das auf. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen drin.
Ja, wenn ich so drüber nachdenke, also ich habe nie hinterfragt, dass ich da jetzt eine weibliche Person spiele. So, ich habe das weder bewundert, ich habe das einfach selbstverständlich hingenommen und das soll ja auch so sein. Mm. Aber die Person, mit denen du interagierst, im direkten Spiel, das ist ja die Emily Pope und die Frau, die da unten bei den Schimmelmonstern sitzt in dem Labor, fällt mir spontan ein. Ich weiß nicht, ob da noch mehr. Also so viele Figuren waren ja auch gar nicht da.
Es gibt diesen Ex-Armee-Typen, der Sicherheitstyp noch oder so.
Genau, und es gibt noch den Typ, der die ganzen Altered Items verwaltet.
Ja, genau, der hat eine Katze zu Hause oder sowas, ja. Ne? Im Panoptikon.
Genau. Ja. Also, ja, stimmt. Also die Figuren, die du da suchst oder die so das große Ziel sind, das sind alles männliche Figuren. Da kann man sich natürlich irgendwas überlegen, das stimmt, ja.
Ja. Aber diese Sache mit Polaris irgendwas in sich haben, das nicht erklären können und so. Ja, das fand ich immer ein bisschen gruselig. Also wusste auch nicht, was ganz damit gemeint ist. Also ob das auch so ein bisschen metaphorisch sein könnte für irgendwas anderes. Auf jeden Fall ist es mit Jessie so, dass man mit ihren Augen auch so ein bisschen das Gefühl hat, dass man zweifelt, was ist real und nicht. Und man sieht halt jede Menge so wirres Zeug, ne? Ja. Ich meine, mit Alan Wake ist das natürlich auch so ein Thema. Also, was ist real? Das fängt ja ganz am Anfang an in Alan Wake, wo man in so einem Diner ist und dann so eine Figur sieht. Und von daher, ich glaube, das ist bei Remedy ein ganz großes Thema. So die Frage, bin ich verrückt?
Oder sind sie anderen?
Ja, genau. Und wie kann man das kommunizieren? Und bei Alan Wake ist eine große Last, dass man diesen Kumpel hat, ne, der Publisher, der das einem glaubt. Und ja, bei Control hat man halt nur ein paar Leute, mit denen man sich austauscht nach und nach, ne, übers Spiel. Also man baut quasi so eine Art Unterstützungsnetzwerk auf.
Ja, es ist da vor allem erstmal diese Selbstverständlichkeit, die gleich von Spielbeginn an kommuniziert wird dir als Spieler gegenüber. So, das ist jetzt selbstverständlich, dass du jetzt plötzlich der Direktor bist, die Direktorin, so. Dass du, ja, du interagierst halt plötzlich mit den anderen Figuren, zum Beispiel Emily, die halt irgendwie den Wissenschaftsauftrag hat, der du halt Fragen stellen kannst und die du nachher, wo du jetzt dann wirklich dann dich auch damit abgegeben hast, okay, ich bin jetzt die Direktorin, dann beförderst du sie ja sogar dann noch in die Research-Position dann sozusagen. Sie ist ja nur Assistentin am Anfang. Also, dass du da auch dir ein Umfeld aufbaust, mit dem sie dann, also Jessie jetzt arbeiten kann, um jetzt irgendwie die Dinge wieder unter Kontrolle zu bringen, sozusagen, wenn das Spiel quasi vorbei ist. Ja. Weiß nicht. Ich muss den Gedanken noch zu Ende denken.
Ja, aber da sind auf jeden Fall, glaube ich, ein paar Subtexte drin, würde ich schon sagen. Also auch, dass es heißt Control irgendwie. Ich meine, Jessie übernimmt die Kontrolle über sich im Spiel. Das ist so wahrscheinlich die flachste Deutung, weil ich glaube, das letzten Endes sagt die das fast, ne? Also nachdem Polaris, also in diesem Hadron-Dings stirbt eigentlich und sie kurz von der Hiss übernommen wird. Danach übernimmt sie wieder Kontrolle.
Mhm.
Aber das im ganzen Spiel geht es um Kontrolle. Also auch, dass dieses Bureau halt außer Kontrolle geraten ist.
Ja.
Aber auch die zwei Figuren Dylan und Jesse. Also Dylan hat die Kontrolle über seine Psyche verloren. Ja, also schon interessant.
Ja, es ist recht vieldeutig, das stimmt. Ja.
Mhm.
Du hast jetzt schon häufiger Alan Wake angesprochen. Es gibt ja nun diverse, ja, ich habe es erstmal als Easter Eggs so aufgefasst, Elemente, die man in Control finden kann, die sich auf Alan Wake beziehen.
Mhm.
Hab dann auch mal gegoogelt, so, was gibt's denn da? Hab ich alles gefunden? Gibt's da noch mehr? Und da sind tatsächlich einige Artikel, die sich damit beschäftigen, dass Remedy irgendwie alle ihre IPs quasi in ein Shared Universe bringen möchte. Das finde ich ein bisschen weit hergeholt. Mhm. Das Problem ist ja auch, dass eben, wie anfangs schon erwähnt, Max Payne und Quantum Break eben keine IPs sind, über die Remedy Kontrolle hat, sodass mhm. sich die Easter Eggs fast ausschließlich auf Alan Wake eben beziehen. Aber ich fand die Idee auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Weiß nicht, hast du die Dokumente gefunden, die,
ja.
glaube ich, das Ganze sehr, sehr explizit auch beschreiben, was sie sich da vorstellen?
Ja, und vor allen Dingen gibt's im Panopticon, gibt's ein Objekt, wenn man das anfasst, dann hört man Alan Wake sprechen, auf jeden Fall.
Mhm.
Ja, ich meine, letzten Endes fand ich, Alan Wake, das ganze Spiel wird gedeutet als AWE, also Alternate World Event oder so.
Mhm.
Und wird so eingeordnet in dieses Universum. Das fand ich schon ganz cool. Und ich denke, spannend wird's, wenn eins der DLC irgendwie damit zu tun hätten.
Ja.
Nee, aber das hat mich ja sehr gefreut, als ich dann die Dokumente angefangen habe zu finden. Die waren auch eher die, die ich gegen Ende gefunden habe.
Ja.
Nee, ja.
Es sind auf jeden Fall coole Sachen. Also da wird irgendwie beschrieben, das sind Bright Falls, das ist eben der Ort, in dem Alan Wake spielt, ein ähnliches Ereignis stattgefunden hat wie in Ordinary.
Ja.
Also der Ort, aus dem Jesse und Dylan eben stammen. Das ist der Vater von dem Sheriff Sarah Baker, die in Alan Wake eben Sheriff ist. Das ist ihr Vater, dem FBC zugeordnet war, also dort irgendwie Agent war, dass der das FBC informiert hat über diese Events. Dann gibt es in Alan Wake so einen Lichtschalter, der als Object of Power eingestuft wird, laut dem FBC. Mhm. Und die haben auch tatsächlich, in irgendeinem Dokument steht das, glaube ich, dass sie die Frau von Alan gefunden haben, Alice Wake, und interviewt mhm. haben, aber leider nichts rausgefunden haben, weil sie unter Gedächtnisverlust leidet.
Ja, und Alan Wake ist noch verschollen oder so.
Ja.
Ja, genau.
Genau.
Ja, nee, ist schon richtig cool.
Ja. Sie wollten Alan Wake für das Prime Candidate Programm unter Beobachtung nehmen.
Ja.
Das ist auch sehr geil. Und es gibt ja in Alan Wake diese Serie Night Falls. Und diese Serie sollte benutzt werden, um den Menschen so an das Übernatürliche näher zu bringen, sodass es irgendwie nachher als was ganz Normales dann empfunden wird. Und
wobei, ja, sei.
Ja. Was ich jetzt noch nicht verifiziert habe, das habe ich jetzt nur nachgelesen. Es gibt in dem Abspann von Alan Wake American Nightmare, das ist ja das zweite Alan Wake Spiel, da soll man die Melodie rückwärts abspielen können und dann hört man den Satz It will happen again in another town, a town called Ordinary.
Ja, das habe ich auch gehört, ja, aber ja, ich spiele es nicht rückwärts. ja, mir ist doch gerade eingefallen, ne? Also wie Night Falls haben die ja in Control, das hatten wir ja gar nicht erwähnt, die haben diese komische Puppenserie, The Threshold Kids.
Ja.
Das haben die, also es ist auch ein bisschen schräg.
Ja, also das, so wie das gespielt ist, übernimmt das ja auch so ein bisschen die gleiche Funktion, die jetzt für Night Falls beschrieben wurde. Aber das hat für mich nicht so wirklich funktioniert. Also ich konnte da nicht so richtig drüber lachen, muss ich sagen.
Ja, es war ein bisschen schräg. Naja, aber auf jeden Fall, da gibt's noch eine Ähnlichkeit eher zu Alan Wake als Quantum Break.
Mhm. Ja, stimmt.
Ja, Ja, nee, schade, das Quantum Break, aber Quantum Break würde ja nicht passen. Geht zum Zeitreisen nur.
Ja, ja. Ich glaube, wenn man, nee, also, wenn man will, dann kann man da auch eine Verbindung schaffen, aber das wirkt für mich dann doch ein bisschen erzwungen und wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Director von Control auch gesagt, dass man das nicht zu hoch bewerten soll, sondern eher so tatsächlich als Easter Egg einstufen soll, um vielleicht eine Verbindung zu schaffen, aber die ist jetzt noch nicht so wirklich ernst gemeint. Mal gucken, ob das denn so ist, wenn dieses AWE-DLC, der da kommen soll, wirklich sich auf Alan Wake bezieht.
Ja, ja, bin mal gespannt. Ich befürchte, wir könnten enttäuscht werden.
Ja, ich denke auch. Aber ja. Ich meine, Juli 2019, Remedy kauft die IP Alan Wake zurück, würde vom Zeitpunkt her passen. Ja. Dass sie dann zu dem Zeitpunkt eben angefangen haben, dann das tatsächlich auch umzusetzen und zu programmieren und dann ist es halt im 2020 irgendwann fertig. Könnte passen.
Ja. Ich meine, auf jeden Fall, ich meine, das ist so ein bisschen ein Problem mit dem Spiel vielleicht. Also man müsste teilweise ein bisschen viel lesen. Viele Sachen müsste man sich eben anlesen, um die Hintergründe zu verstehen. Und wenn man das nicht macht, dann hat man wahrscheinlich gar keine Ahnung, worum es in der Tiefe geht. Ne? Also die Geschichte erzählt sich schon ohne, aber halt, da geht einem schon ein bisschen eine Ebene verloren, glaube ich. Ja. Ohne diese Dokumente überhaupt anzugucken.
Ja, ja.
Ja, ja.
Also ich fand, das waren auch insgesamt ein bisschen zu viele Dokumente, die man da finden konnte, weil oft, also der Witz verläuft sich dann irgendwann. Ein paar Dokumente sind wirklich witzig geschrieben, aber es sind halt immer so Passagen ausgegraut, die es halt erschweren, dann zu verstehen, was da eigentlich drinstehen soll, was dann halt auch ermüdend ist irgendwann. Dann wird das dann ein bisschen in Kategorien auch unterschieden, so Dokumente, die relevanter sind und Dokumente, die eher so als Spaß zu verstehen sind, so keine Ahnung, wo Leute sich drüber austauschen, dass keine Kaffeemaschine kaputt ist oder sowas.
Ja.
Also eher so Nichtigkeiten, die manchmal witzig sind, manchmal nicht. Manche Sachen, wie zum Beispiel die Beschreibung, was macht der Hausmeister hier in dieser Gegend, der darf hier doch gar nicht sein und sowas, dann halt auch eine tiefere Ebene, um eben halt dieses Mysterium aufrechtzuerhalten, dass dieser Hausmeister eben noch da ist und noch eine Rolle spielen wird. Aber es sind halt dann doch irgendwie zu viele und es ist halt auch ermüdend, das alles zu lesen, auch wenn es immer nur eine Seite ist. Aber wie gesagt, die Schrift ist sehr klein und das, war ein bisschen also nervig.
Mir tun die Leute leid, die das alles schreiben mussten. Aber ja, also es ist auf jeden Fall viel da, wo man sich anschauen kann. Einerseits, wie war das Leben vor der Katastrophe in diesem Büro? Sind halt auch oft dauernd Leute, die haben irgendeinen Schalter betätigt und waren weg und so. Ja, und dann sind aber diese wirklich interessanten Dokumente über Alan Wake oder so.
Ja.
Wo ich wirklich mich gefreut habe, als ich das endlich gefunden habe.
Ja, das stimmt. Genau. Ja, ansonsten, was vielleicht, mir gehen jetzt auch langsam die Anekdoten aus, aber was ich halt auch sehr nett fand, war einfach, dass sie da keine moderne Technik erlauben. Also ich glaube, wenn du das Spiel eröffnest und da reingehst, dann sind da Schilder an der Wand so, bitte gib dein Smartphone ab und solche Sachen. Und wenn du drin bist, haben die da nur noch Schreibmaschinen stehen und machen alles per Hauspost und so. Und das ist sehr, sehr witzig. Einfach weil eben die da diese Gegenstände versuchen unter Kontrolle zu halten, die ein bisschen außer Kontrolle geraten sind.
Ja.
Dass das kein Überhand nimmt.
Ja, letzten Endes am Ende ist es alles andere als irgendwie unter Kontrolle. Also das sind immer noch Gegenden, wo ich nicht hingehen würde. Also da gibt es diese Knäuel aus so böser Energie.
Ja,
also
genau.
Eins davon verschließt man einfach mal weg. Und ist immer noch da. Aber okay.
Ja, wird das eigentlich aufgeklärt, was das ist? Und warum er die nicht besiegen kann?
Nee, ich glaube, es ist einfach da, keine Ahnung. Es ist laut. Laut und böse.
Ja, also ich habe mich irgendwann damit abgefunden, dass ich die nicht besiegen kann. Und es ist ja auch häufig so, dass wenn so ein Teil anwesend ist und Gegner auch, dass die halt sich auch gegenseitig bekämpfen. Und das war dann auch so als strategisches Element mal ganz witzig, aber passiert nicht so häufig.
Ja, das ist ein bisschen, das ist alles andere als geräumt da. Okay, es heißt ja am Ende, es gibt ja noch viel zu tun.
Mhm. Ja.
Ja, okay.
Ja. Ja.
Aber deswegen vielleicht die Idee, also ein DLC oder so, vielleicht kann da ansetzen. Mal gucken.
Genau, also angekündigt jetzt und jetzt auch langsam zum Ende des Podcasts zu kommen, sind für 2020 eben zwei DLCs, einmal The Foundation und einmal AWE, was ich tatsächlich auch erst als Alan Wake Experience missverstanden habe, aber es heißt ja erstmal nur Altered World Events, kann aber also irgendwas völlig anderes sein. Müssen wir mal sehen, was es dann wird. Genau. Mal gucken, ob Control dann noch zieht im nächsten Jahr. Da wird es auch irgendwann eine Complete Edition geben, die ja sich vielleicht einige Leute dann noch holen können. Was bis jetzt hinzugekommen ist, du hast ja schon ein paar Kostüme erwähnt, die gibt es im Xbox Store nicht. Per Patch wurde ein Fotomodus nachgeliefert. Den habe ich dann auch, also der wurde auch während meiner Spielzeit hinzugefügt, sodass ich den auch nochmal ausprobiert habe. Und ist ganz nett, weil man dann in aller Ruhe sich nochmal die Umgebung anschauen kann. Dann hat die nähere Umgebung von Jesse und die wirklich schön detaillierte Welt. Ich habe das dann häufiger mal genutzt, um irgendwie zu gucken, was denn noch so auf den Ordnern draufsteht, die in den Büros stehen oder auf den Pinnwänden. Teilweise geht's, teilweise kann man das aber auch gar nicht identifizieren, was da steht. Aber ist ein nettes Detail auf jeden Fall. Genau. Und dann müssen wir mal sehen, wie das mit Remedy weitergeht. Ob sie jetzt Control ausbauen, ob sie damit zufrieden sind, wie die Verkäufe gelaufen sind, wie das Feedback der Fans ist, der Presse. War ja eher so ein bisschen durchmischt, aber auch nicht so schlecht. Wir beide sind angetan auf jeden Fall, wünschen uns da noch mehr. Und ja, vielleicht geht es auch mit Alan Wake 2 weiter.
Ja. Ja, das ist halt, also die Frage generell hängt ein bisschen mit der Zukunft von Remedy zusammen. Gehen die zu Sony? Also man hört ja, dass Sony ein bisschen sucht, ne? Weil die müssen ja auch, Microsoft macht denen ein bisschen Konkurrenz für die nächste Generation.
Mhm.
Ja, wäre die Frage. Aber wäre auf jeden Fall schade, wenn nicht so viel von denen kommt. Die brauchen halt eine Weile. Aber ich habe noch nie ein Spiel von denen bereut, zu spielen. Ich fand die immer sehr anregend, weil sie eben ein bisschen diese, ja, Twin Peaks oder ne, so Akte X-mäßig irgendwie, die kriegen dieses Genre ganz gut hin.
Ja, die kriegen das Genre ganz gut hin. Die arbeiten immer mit übernatürlichen Elementen, bauen aber das ganze Spiel drumherum auf, sodass es halt auch irgendwie spannend ist und sehr, sehr facettenreich. Quantum Break eben die Zeitreise und hier eben dieses Haus, was keiner sehen kann, außer Jesse und Leute, die danach suchen und so. Ja, das hat halt immer was und sie experimentieren eben auch. Die bisherigen Spiele, die waren alle recht linear aufgebaut. Jetzt haben sie so ein bisschen das Ganze eben als Metroidvania Pseudo-Open World eben aufgemacht. Was natürlich ein bisschen besser sein könnte, wenn die Welt ein bisschen abwechslungsreicher wäre. Also ich stimme zu, das Haus wird dann irgendwann recht eintönig, auch wenn sich die Areale so ein bisschen unterscheiden schon. Aber ich habe so ein bisschen...
Ist halt auch viel in den Hauptgegenden.
Ja, genau.
Also das heißt, man hat immer das Gefühl, oh ja, schon wieder hier so ein bisschen.
Mhm. Ja, also ich habe mir tatsächlich so ein bisschen die Außenareale von Quantum Break gewünscht, weil ich die sehr toll fand. Und auch die Tageslichtszenen von Alan Wake, die habe ich auch sehr, sehr gern gemocht.
Ja.
Das fehlt hier komplett einfach, ja.
Ja, also es fühlt sich irgendwie schon ein bisschen, vielleicht ist es Absicht, aber beengt an.
Mhm.
Dadurch, dass es immer im Gebäude ist, wobei es natürlich riesig ist und man läuft bestimmt mehrere Kilometer wie in fast jedem anderen Spiel, also es ist nicht klein.
Nee, aber, das stimmt, ja.
Ja.
Also ich werde trotzdem das Gefühl nicht los, dass das irgendwann wahrscheinlich vom Publisher gesagt wurde, okay, stellt das Spiel jetzt fertig. Und dann sind halt so Sachen wie eben dieses Waffenlevel-Gedöns, was ein bisschen auf der Strecke geblieben ist und vielleicht auch ein paar abwechslungsreichere Level-Designs oder vielleicht dieser Prolog, den wir euch jetzt nur erzählt haben, der auch im Spiel nur erzählt wird, der vielleicht gezeigt werden könnte, dass das alles auf der Strecke geblieben ist. Hm. Aber in der Summe ist es für mich ein gutes Spiel, definitiv, und die Überraschung des Jahres 2019. Hm. Bislang.
Ja, für mich gehört es auf jeden Fall ganz oben in die Liste. Ja. Ein bisschen schade ist es, weil ich eben Star Wars durch habe und das war sehr, sehr gut, fand ich. Hm. Hatte aber auch Frustrationsprobleme, ähnlich wie Control, also so Speicherpunkte, die unmöglich waren und so Dinge. Aber nee, Control ist für mich auch, also ich habe nicht so viele Spiele durchgespielt dieses Jahr. Das gehört dazu, das war so ein Spiel, was ich unbedingt durchhaben wollte. Auch wenn ich nur, keine Ahnung, an einem Abend 2 Stunden gespielt habe, dann habe ich aber 2 Stunden einfach ein bisschen was gemacht und ah oh ja, okay. ich komme weiter, ich werde das irgendwie auf jeden Fall durchhaben. Und das ist auch von der Spielzeit, glaube ich, auch machbar, ne? Also es ist, was war das so?
Ich denke mal, dass ich tatsächlich so um die 30 Stunden gebraucht habe.
Okay.
Weil ich dann ja, okay, halt doch auch viele Szenen wiederholen musste und halt auch relativ viele Nebenmissionen gemacht habe, weil ich auch leveln wollte, um es ein bisschen leichter zu haben.
Ja. Ja, ich muss da auch dann so gespielt haben, weil ich habe ja alle Trophäen gemacht.
Ja.
Aber am Ende habe ich dann nur noch ein bisschen gespielt, um diese lästigen Dinge zu erledigen.
Ja, auf die hatte ich dann tatsächlich keine Lust mehr.
Ja. Ich wusste, ich war nicht weit entfernt, also habe ich gesagt, okay, dann ziehe ich das mal durch.
Klar.
Ja, manchmal gibt es ein Geschenk, wenn man Platinum holt. Wenn man Platinum irgendwie bekommt, manchmal gibt es so ein Theme oder so geschenkt, aber bisher habe ich keine E-Mail von denen.
Ja, ich habe auf der Gamescom, glaube ich, noch so einen Code für irgend so ein PS4-Theme bekommen, den kann ich dir schicken. ja, genau, Control ist jetzt auch bei den anstehenden Game Awards nominiert für recht viele Awards, habe ich gesehen. Also Game of the Year, Best Game Direction, Best Narrative, also schon eine ganze Menge. Und noch eine ganze Reihe weitere. Auch die Darsteller sind nominiert worden. Zumindest der von Dr. Darling. Und ja, also schauen wir mal, was da vielleicht noch an Krönung rumkommt.
Ja, wer verdient? Wobei dieses Jahr ist vielleicht nicht so das Bombenjahr für so Spiele, aber es gibt auf jeden Fall ein bisschen Konkurrenz jetzt gegen Ende des Jahres, ne? Und ich denke, gerade die letzten Spiele bleiben einem, da ist ein bisschen so Recency-Effekt, ne, dass die einem in Erinnerung bleiben. Ja, mal gucken. Aber ich weiß, viele Journalisten im Podcast oder so, die Control gespielt haben, haben das ganz gut gefunden. Von daher, ich denke, wir haben ganz gute Chancen.
Ja, also wenn ihr noch am Apparat seid und Control noch nicht gespielt habt, dann holt es noch nach, auch wenn ihr jetzt alles wisst, was dort passiert. Es ist halt auch gameplay-technisch ein gutes Spiel, muss ich sagen.
Ja.
Also es spielt sich einfach sehr, sehr flüssig, sehr, sehr schön, fühlt sich gut an. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt bei so Shootern, ja.
Ja, und ist vor allen Dingen auch interessant, also dass man da irgendwie immer angetan ist, was passiert, aber auch ein bisschen angespannt, weil es ein bisschen spooky ist und so. Ja. Ist schon ganz cool.
Ja, das stimmt. Okay, Robert, ich glaube, wir haben es so weitestgehend umfasst, was man zu Control sagen kann. Fällt dir noch irgendwas ein, was wir vielleicht vergessen haben? Ich schaue gerade nochmal durch meine Notizen, aber ich glaube, wir haben das so weit erschlagen. Dann ja, bedanke ich mich bei dir, dass wir dieses Jahr noch einen Game Talk hinbekommen haben. Ich glaube, sonst steht bei uns dieses Jahr nur Resident Evil 2 noch in den Büchern, was wir gemacht haben. Da warst du, glaube ich, nicht dabei. Wie gesagt, wir haben diese Game Talk-Reihe früher mal angefangen, um eben über genau solche Spiele wie Control zu sprechen, um einfach selber nochmal die Spiele zu rekapitulieren, zu verstehen, was wir vielleicht nicht verstanden haben, nochmal zu recherchieren, was so rundherum passiert ist. Und Control ist wie geschaffen für dieses Podcast-Format. Und ich bin froh, dass wir das jetzt noch gemacht haben hier bei Play Together.
Ja, auf jeden Fall. Eigentlich würde ich gerne nochmal spielen, aber wer hat die Zeit?
Wer hat Zeit, genau. Exakt. Ja, dann bedanke ich mich auch bei euch Hörerinnen und Hörer. Schaut nochmal vorbei auf unserer Website playtogether-podcast.de. Wie gesagt, wir haben auch weitere Game Talks auch zu Remedy-Spielen gemacht, zumindest zu Quantum Break, die man sich auch nochmal anhören kann. Und wenn ihr das Spiel nicht kennt, guckt euch das mal an. Das ist auf jeden Fall vom Thema her ein bisschen anders als Control, aber ist auch von Remedy und setzt andere Schwerpunkte, funktioniert aber auch genauso gut. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle jetzt, schauen vielleicht im nächsten Jahr nochmal in die DLCs von Control rein und ja, dann wünsche ich euch weiterhin ein frohes Zocken und hört beim nächsten Mal wieder rein.
Ciao.
Tschüss.